Ich habe übrigens gestern erst wieder in Erinnerung gerufen bekommen. Ich dachte, ich wäre Max-Level mit 50, aber die haben das anscheinend mit dem Phantom Liberty, ich will immer Phantom Pain sagen, Phantom Liberty auf 60 angehoben.
Ja, genau, haben die. Man ist dann tatsächlich auch gegen Ende, wenn man wirklich hochgelevelt ist, kann man auch eigentlich ziemlich viel. Du kannst halt viele Attribute, 20 ist das Maximale für Attribute. Da es nur 5 gibt, kannst du halt auf Level 60, auf Level 60 schon 3 auf Maximum bringen.
Da fällt mir auch gerade eine Sache ein. Das habe ich dann im Internet gelesen, aber ich kann es bestätigen. Nicht alles, was man im Internet liest, ist generell Quatsch. Das stimmt nämlich. Ich fand diese Endskills, die man freischaltet, wenn man den Attributpunkt auf dem jeweiligen Pfad ganz hoch hat, das sind nicht so gute Skills, meiner Meinung nach.
Ich hatte tatsächlich auch meist bis 15 und dann 2 Sachen, glaube ich, voll oder so.
Das wird auch so empfohlen tatsächlich. Man nimmt das meiste vom Spiel mit, wenn man die meisten Sachen relativ hoch levelt, aber nur ausgewählte Sachen auf Max, weil diese Max-Fähigkeiten lohnen sich eigentlich im Endeffekt nicht. Die sehen so ein bisschen pompöser aus, ja, aber so wirklich viel beitragen zum Spiel tun sie dann doch nicht.
Ja, ich finde dann immer, das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde dann halt einerseits, ja, weil das trifft ja auch so ein bisschen auf das zu, was ich eben gesagt habe, dass man die unterschiedlichen Sachen auch ein bisschen ausprobieren kann. Aber so ein bisschen weiß das Spiel dann auch nicht so richtig, was es sein will, ne? Weil dann auch diese ganzen Sachen mit den unterschiedlichen Wegen, du kannst ja manche Wege nur öffnen, wenn dein Technik-Skill so hoch ist oder wenn du stark genug bist, irgendwas aufzubrechen oder irgendwas hacken kannst. Das ist ja einfach egal irgendwann, weil du kannst einfach alles dann. Und wenn ich dann an so Sachen denke, wie Deus Ex Human Revolution, was ich ja am Anfang auch schon erwähnt habe, was ich, wie gesagt, mega, mega toll finde, da ist es eher so, du hast sehr krass gut designte Levels und unterschiedliche Wege, die du halt einfach erstmal finden musst. Da ist aber jeder Spielstil valide und du musst dich da eher so ein bisschen festlegen. Das heißt, du findest gute Schleichwege, wenn du darauf ausgelegt bist, oder du kannst halt irgendwie auf höhere Sachen klettern oder da Kisten hinschieben, wenn du stärker bist und so, nur um jetzt banale Beispiele zu nennen. Und hier hatte ich immer das Gefühl, erstmal kannst du irgendwann alles und ist auch völlig unnötig, weil du bist eh die ultimative Kampfmaschine und kannst alles zerstören. Und das galt ja selbst für dich als Hacker, ne? Nicht nur für mich als der, ich hatte irgendwann diese komische, was ist das, so ein zweites Herz oder so, was man sich einbauen lassen kann. Und dann wird man automatisch geheilt. Geheilt immer, wenn die HP zu niedrig sind.
Oh, okay.
Dann bist du unsterblich einfach.
Okay.
Das war sehr absurd. Und dann hast du noch so mega Buffs gekriegt, dass dann Zeitlupe ist und so und du mehr Schaden machst und so, immer wenn du ein Heil-Item benutzt. Es war schon sehr absurd einfach dann alles irgendwann. Und auch dieser, wenn wir jetzt schon ein bisschen ans Ende kommen, der Typ, gegen den man dann am Ende kämpft, dieser, der so auch so richtig krass augmentiert ist, der eigentlich nur noch so ein Kopf auf dem Exoskelett ist.
Ja, ganz kurz, ich würde gerne den Namen sagen, aber ab jetzt gilt die generelle Spoilerwarnung, oder?
Ja, der kommt ja schon relativ früh vor. Also wollen wir schon über die Story reden? Ich hätte vielleicht noch über die Welt an sich und so ein bisschen gleich gesprochen. Ich wollte das nur ganz kurz erwähnen, weil es jetzt ganz gut gepasst hat. Aber das ist halt so dieser krasse Typ in der Welt. Offensichtlich, der ist eine Legende, wirklich. Und ich habe den so weggeputzt in 20 Sekunden da. Das war wirklich einfach nur lächerlich.
Okay, 20 Sekunden waren es bei mir nicht. Aber ich fand den Kampf auch relativ einfach.
Ja, das fand ich da ein bisschen schade. Der wurde ja aber tatsächlich auch noch mal gepatcht irgendwie. Der soll ja vorher noch viel beschissener gewesen sein.
Jetzt müsste ich wieder was vorwegnehmen. Nee. Da gibt es einen interessanten Fakt zu, aber dann müsste ich sagen, wer es ist und warum das so ist.
Ach so. Ja, also wir können auch jetzt schon eine Spoilerwarnung aussprechen, wenn du möchtest. Oder wir reden erst noch mal so ein bisschen über Night City und so die Grafik an sich, wie die Welt ist, und kommen dann vielleicht nochmal auf die Geschichte zu sprechen. Was meinst du? Ich glaube, das ist ein bisschen besser, dass wir das so ans Ende stellen, dass dann derjenige, der den Spoiler-Part nicht hören möchte, dann gerne abbrechen kann und den Rest sich vielleicht aufheben, wenn er das Spiel selbst durchgespielt hat. So finde ich es zumindest immer ganz sinnvoll, wenn wir ein bisschen mehr Struktur in diesen Podcast reinbringen möchten.
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe damals einen Podcast gehört zu der Serie Lost, wo komplett das Ende besprochen wurde und habe dann ein Jahr später die ganze Serie für mich neu erlebt und wusste gar nichts mehr.
Ja, das stimmt, aber wenn man das Ende von Lost weiß, ist das auch eigentlich fast nicht so schlimm.
Ja, und ich wusste sogar, dass es angeblich schlecht sein sollte und so, ich habe es trotzdem sehr genossen.
Ja, die ersten zwei Staffeln oder so von Lost sind ja auch echt noch geil. Oder die ersten drei oder so. Ja. Ja, naja, also, noch so ein bisschen auf die Welt zu sprechen kommen. Henrik, du hast ja schon so ein bisschen in größeren Tönen davon gesprochen, dass sich das alles sehr überzeugt hat. Dann schieß doch mal los, was du so gut findest da dran.
Ich habe den Unterton gehört, Jan. Und zwar weiß ich, dass es für dich einfach eine Videospielstadt ist. Bei mir hat es, glaube ich, damit zu tun, dass ich wirklich sehr abgeneigt war der ganzen Sache gegenüber, wie das alles aussieht, wie es sich alles anhört, was da so alles passiert. Und ja, ich bezeichne das jetzt einfach mal als dahingehend, dass ich mich darauf eingelassen habe. Ich liebe Night City tatsächlich.
Okay, krass.
Und ich bin da gerne mal einfach, du hast ja auch einen Kritikpunkt, um das vorwegzunehmen, was die Reisen angeht, die Schnellreisen. Um das mal kurz zu erläutern, du kannst nicht von jedem Punkt, wie bei anderen Spielen das vielleicht üblich ist, einfach die Schnellreise drücken, sondern du musst zu Stellen im Spiel gehen. Das sind halt Reiseportale sozusagen.
Ja, das würde ich mal gerne sagen, was für ein Bullshit das ist. Sind das Bushaltestellen oder was soll das sein?
Lustigerweise geht das ja auch an Bushaltestellen oder so, U-Bahn, was weiß ich, ne? Und
das ist halt einfach dumm. Da stehen einfach so Kästen rum. Die leuchten, von denen kannst du dann schnell reisen. Also sorry. Das finde ich wirklich einfach nur mega billig.
Wo deine Kritik ist, es macht auch nicht viel Sinn, ergibt nicht viel Sinn.
Und es macht auch schon allein keinen Sinn, dass du da fucking hinlaufen musst jedes Mal. Bei Witcher 3 musstest du das nicht.
Nee. Dazu wollte ich nämlich kommen, ich bin da ganz gerne mal rumgeschlendert, Jan.
Okay, krass.
Ich habe so in so Schaufenster geguckt. Ein paar Details eingefangen.
Nee, gar nicht.
Doch, wirklich, doch. Und mir, also ich habe das auch gestern wieder gemerkt, man muss dazu sagen, ich habe das eine Zeit lang ziemlich nach dem Ende von Phantom Liberty gar nicht mehr gespielt und jetzt gestern in Vorbereitung auf den Casto, transparent möchte ich sein, nochmal schnell das Ende reingeschoben vom Hauptspiel und habe da wieder gemerkt, ich könnte da wieder ein bisschen rumlaufen, ich könnte da noch wieder Spaß haben. Habe jetzt auch noch ein paar Quests, die ich nicht gemacht habe, die ich auch angehen werde wahrscheinlich die nächste Zeit, aber ich mag einfach diese Stadt, ich mag die Details, die da drin sind. Und es ist ein kleines Beispiel. Das ist jetzt, das wirst du auch gleich sagen, Henrik, das überzeugt mich nicht, aber ich erzähl's dir trotzdem. Man startet das Spiel, das kommt drauf an, welchen Pfad man wählt, aber man hat zumindest das erste Apartment, also seine Basis, die man sozusagen hat, ist in so einer Mittelschicht-Metropolen-Gegend.
Ja, so. Es ist eigentlich so, wie falls man den Film, falls jemand den Film Dread gesehen hat, den neuen, das sind so Mega-Apartment-Building, eigentlich ziemlich genauso.
Genau, Sylvester Stallone springt vom Dach und genau wie in Dread.
Und nein, nicht, das ist ja der neue mit Karl Urban.
Ach den ja, ich. Okay. Ja, okay. Mit Karl Urban.
Karl Urban, ja.
Das passt ja auch dazu, ne? Urban. Und auf jeden Fall, ich habe gestern wieder...
Oh Gott, Alter, wo kam der jetzt her?
Ich hab also gestern wieder drüber nachgedacht. Das kannst du einerseits als sehr plakativ bezeichnen, andererseits gibt es da aber auch noch Details, die ich einfach lustig und cool finde. Es gibt natürlich, wie in jedem Spiel, was diese Größe hat, sage ich mal, verschiedene Stadtbereiche, die auch sozial anders geordnet sind. Es gibt den reichen Businessbezirk, es gibt so mittelständische Bezirke und es gibt eben so arme Bezirke bis hin, in dem Spiel geht es auch noch ein bisschen in die Outskirts, also richtig auf das Landleben, auch wenn das nicht so viel im Spiel einnimmt, aber das gibt es auch, Schrottplätze und so weiter. Und ich finde ein lustiges Detail, und das ist jetzt ganz banal, aber ich finde das so cool, es gibt diese abgefahrenen, dort wo du startest, sieht schon alles sehr futuristisch aus. Es gibt viele Geschäfte, ne? Es ist eben City Life. Und es gibt diese Zebrastreifen und die Streifen des Zebrastreifens sind animiert, wenn gegangen werden darf. Also dann siehst du da drauf so, und das ist ein so cooler Effekt. Und dann fährst du aber zwei Straßen weiter, wo es etwas nicht mehr so schick ist und da sind es normale Zebrastreifen. Also, die wir auch haben und kennen.
Ja, okay. Ich fand aber auch schon, ehrlich gesagt, ich hatte das Gefühl, so so dieser Teil, wenn man da aus diesem Apartment-Building rauskommt und so, dass dieser Abschnitt schon extrem gut designt ist und schon für diesen Effekt und so auch. Du bist dann
Es ist der Oblivion-Effekt, du kommst aus dem Kerker raus und siehst das.
Genau, du bist da ja auch dann am Anfang, wo du mit Jackie an diesem Nudelstand da sitzt und dich unterhältst und so. Und das ist ja schon dafür gemacht. Und es gibt halt auch viele Abschnitte der Stadt, die einfach super austauschbar sind und so.
Genau, es gibt auch viele Abschnitte der Stadt und das, da kann man vielleicht an gestrichenen Content denken, die man aber so gar nicht wirklich besucht.
Ja, da fährt man nur hin, um diese bescheuerten Fixer-Missionen zu machen.
Ja, das sind dann Nebenmissionen und sowas, ne? Oder ja, mal ein Auto, genau, was du klauen musst, was weiß ich.
oh Gott.
Aber ja, aber es gibt echt sehr detailliert ausgestaltete Neighborhoods, die auch gut aussehen. Gibt es eigentlich einen Fotomodus? Ich weiß es gar nicht.
Bestimmt, ich weiß es aber auch nicht.
Ich fühle mich
wahrscheinlich nicht, sonst müsste man dann ja seinen Charakter immer sehen können, oder?
Ja, stimmt. Ich fühle mich da ästhetisch sehr abgeholt und würde gerne das ein oder andere Mal dann ein Foto schießen. Aber da ist man einfach nie. Da kommt man nur hin, wenn man da mal zufällig hinfährt. Und hier und da gibt es was zu entdecken. Ich will das jetzt auch nicht übermäßig loben, aber ich habe mich so ein bisschen in den Stil da verliebt, was eben, ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt, umso schockierender ist, wenn man eben weiß, was ich da wirklich für eine Abneigung gegen alles hatte.
Ja, ich finde das tatsächlich ganz interessant. Da ist es natürlich auch wieder so, also bei mir ein persönliches Grundproblem, weil also ich immer nicht so der Fan bin von Städten in Videospielen und so. Also ich habe ja vorhin auch schon GTA
erwähnt. Ja gut, erwähnt,
und du weißt,
das Spiel ist halt das Videospiel.
Ja genau, du weißt das ja, dass das einfach nicht so mein Ding ist. Und ich mag das auch nicht so gerne, da mit dem Auto durch den Verkehr fahren und so. Ich denke mir so, Alter, den Scheiß habe ich in der realen Welt schon, da ist viel zu viel los. Sowieso finde ich es richtig schlimm, wenn in Spielen, in Städten, wo du mit dem Auto fährst, wenn da zu viel Verkehr ist und du da nicht angenehm fahren kannst. Das finde ich immer richtig unangenehm.
Jan, ich möchte dich kurz schockieren.
Ja.
Wenn ich so ein bisschen das Feeling hatte von dem Spiel, ne?
Ja.
Dann bin ich da lang gefahren, Jan, und habe mich an die Verkehrsregeln gehalten.
Ja, du bist ja verrückt, ey.
Und hab so nach rechts und links geguckt.
Ja, das finde ich schon verrückt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil das Feeling hatte ich exakt gar nicht. Da hat mich das null reingezogen. Ich finde es tatsächlich schöner, wenn Städte in Spielen einfach nur Kulisse sind. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Komm ich auch mit klar, kann man aber doch auch so spielen, oder nicht?
Ja, klar, also, kann man auch so spielen. Nur für mich ist das kein Verkaufsargument für das Spiel. Das wollte ich einfach nur sagen. Und ich will auch nicht kritisieren, dass man das nicht gut finden darf oder so. Ne? Also keine Frage. Das will ich damit nicht sagen. Da ist, glaube ich, jeder anders. Nur ich reite lieber bei The Witcher 3 durch den Wald und dann weht da der Wind und so und es regnet, als dass ich da durch Night City mit dem Auto fahre und diese schreckliche Radiomusik höre, was ich an dieser Stelle mal sagen kann. Also alle Radiosender in diesem Spiel sind meiner Meinung nach eine Katastrophe.
Ja, auch da wieder. Ich würde diese Musik auch nicht so im privaten Raum hören, aber so ein bisschen im Hintergrund dort, es passt.
Ja, ich finde, das ist aber keine Entschuldigung für, also das ist wirklich teilweise einfach nur richtig schlimmes Geschrabbel, meiner Meinung nach.
Aber übrigens real existierende Musik.
Ja, und aber ich muss halt wirklich sagen, das Spiel hat richtig gute Musik in manchen Szenen, ne? Und
ja, der Soundtrack, der Score und der Soundtrack phänomenal.
Ja, phänomenal. Vor allem bei Phantom Liberty nachher, worauf wir noch zu sprechen kommen. Aber das ist wirklich einfach nur schlimm. Und wieso habe ich dann nicht einfach nur Radiosender, wo wirklich dann, keine Ahnung, Musik läuft oder so? Weiß nicht, hätte man da nicht irgendwas.
Ich habe das ein bisschen, ich und weiß, was
vor du allem, meinst. Vor allem fühlt sich dann die Welt so an, als würde es dann plötzlich nichts anderes mehr geben als Elektrogeschrabbel in dieser Welt. Und was meiner Meinung nach völliger Nonsens ist.
Also ich sehe das ein bisschen als Kritik an der echten Welt. Das ist, wenn ich jetzt das Radio anmache.
Das stimmt, aber es gibt auch noch irgendwelche anderen Sender im Radio.
Weiß ich, aber schalte hier mal die lokalen Sender durch und du hast...
Ja, das ist mir schon klar. Ich finde trotzdem, dass das irgendwie ein bisschen...
Ich würde es einfach
nicht lieben. Weil du da viel Zeit verbringst halt im Auto und da rumfährst. Und also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass du sagen willst, dass du es krass findest, dass ich da so drauf rumreite. Für mich... Bei mir hat die Musik teilweise Unwohlsein hervorgerufen.
Kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch meine ursprüngliche Reaktion gewesen. Also ich weiß, was du da durchmachen musst. Ich war aber drin, Jan. Ich war wie.
Okay, du warst wie. Ja, alles klar.
Wie has come to.
Das war, aber du hast wahrscheinlich einen Kerl gespielt, ne?
Ja, dass du das jetzt so unterstellst, finde ich nicht in Ordnung. Aber ja, zufällig habe ich da einen männlichen Charakter gespielt.
Ja, okay. Ich hab eine Frau gespielt, ja. Das ist aber ja dann auch vielleicht nochmal ganz interessant, ja.
Ja, aber muss jetzt dazu sagen, das ist machen... Wir, deswegen darfst du mir das auch gerne unterstellen, so wie ich dir deine Auswahl unterstellen darf, weil du das fast immer machst, ne?
Ja, eigentlich. Früher habe ich immer damit angefangen, weil es oft dann noch so ein bisschen mehr Varianz gab. Ich fand das früher mal bei Mass Effect auch immer total toll, weil es dann doch nochmal unterschiedliche Interaktionen mit den Charakteren gab, weil man fast immer früher halt nur die männliche Perspektive irgendwo gesehen hat. Und es gab ja auch früher wesentlich weniger weibliche Hauptcharaktere. Ja. Deswegen vollkommen fand ich das richtig. Immer schön, da wo man sich ausruhen kann, einen weiblichen Charakter zu spielen.
Jan, da bist du der progressivere von uns beiden, aber ich möchte dir auch hier bei Mass Effect einfach unterstellen, dass du einfach nur die Möglichkeit haben wolltest, mit Jacob zu flirten.
Ja, das ist wahr. Jacob und Kaidan waren meine Love Interests bei Mass Effect. Ja. Ach ja. Mass Effect, das ist auch nochmal ein Gespräch wert.
Oh
ein
ja.
Ein Gespräch. Ja.
Nee, aber tatsächlich, du hast diese Aversion gegenüber so Städten, und die ich auch nachvollziehen kann. Bei mir hat es dann irgendwann einen Klick gemacht, ich kann das selber gar nicht so richtig in Worte fassen. Und ich habe das gestern wieder gemerkt, nachdem ich gestern die Story beendet habe, bin ich da auch noch ein bisschen rumgelaufen und so.
Eine Sache habe ich vielleicht noch zu der Stadt. Bitte. Was ich wirklich dann auch spielerisch nicht so toll fand, war, dass sich die Stadt sehr groß und mächtig und vertikal anfühlt von außen, aber spielerisch nicht. Ich habe das Gefühl, du bist trotzdem nur so auf dem Ground-Level unterwegs. Ist in Phantom Liberty, dann fand ich ein bisschen besser, dass es da auch mal nach oben ging und so. Aber so im Hauptspiel hatte ich das Gefühl, maximal in einer kürzeren Story-Sequenz gehst du in so ein Hochhaus rein oder so.
Ja.
Und du bist da sonst nicht so über den Wolken der Stadt unterwegs oder so, keine Ahnung. Aber verstehst du, was ich meine?
Ist auch völlig valider Kritikpunkt, du hast recht, das ist so. Aber hier wieder, denn Kulissen scheinst du ja zu mögen. Ich finde, die Kulisse funktioniert da, aber es sieht danach aus, als könnte man.
Ja, es sieht danach aus, als könnte man. Das ist so, ja.
Und wie gesagt, ich finde diese Vistas tatsächlich sehr beeindruckend. Und gerade so Nachtszenen, und es sind überall, wir sind in der Cyberpunk-Welt, es sind überall Leuchtreklamen und sowas und Werbeplakate. Das sieht schon beeindruckend aus.
Das stimmt, ja.
Und hast du mal, ich liebe auch, ich weiß gar nicht, ob der von Anfang an so war, ich liebe diesen Regeneffekt. Es gibt richtig so diesen Film-Noir-Regen, der so richtig dicht ist und sowieso die Lichtstimmung, muss man sagen. Ich bin großer Freund von Lichtstimmung. Es gibt sehr viele verschiedene dort. Und es gibt so richtig blau schimmerndes Morgengrauen, und das im Regen noch. Also da, das hat mich dann schon abgeholt.
Ja, finde ich spannend. Also habe ich alles nicht so krass wahrgenommen, muss ich sagen. Aber finde ich spannend, muss ich gestehen. Habe ich nämlich wirklich gar nicht so sehr drauf geachtet.
Ja. Da kann ich noch einen Einhaker machen. Ich habe nämlich auch zu Anfang, wenn man nicht so abgeholt wird davon, wie gesagt, ich war ja an der Stelle auch, dann ist es einfach nur immer dieselbe Straße, dieselben Blocks.
Ich muss vielleicht auch ganz ehrlich sagen, vielleicht zur Verteidigung des Spiels auch ein bisschen, das mag auch ein Grund sein, dass ich es natürlich dann vorher schon mal gespielt habe. Ne? Das ist jetzt nicht mehr so beim zweiten Mal. Da ich natürlich jetzt viele Sachen doppelt machen musste, logischerweise,
ja, klar.
Dass ich das nicht mehr so sehr wahrgenommen habe und dann eher vielleicht gerade durch den Anfang ein bisschen durchgehetzt bin. Ja. Ich habe extra einen anderen Hintergrund gewählt und so jetzt am Anfang, damit ich einen anderen Einstieg habe. Aber ja, das mag Mitgrund sein.
Das kann gut sein. Ja. Ich wollte nur eben den einen Punkt noch ausführen. Die Stadt, die man kann jetzt nicht sagen, dass da alles einzigartig ist. Also du kommst, da sind die Läden, da ist so ein Wochenmarkt mal wieder, über den man gehen kann, wo so ein paar Stände sind, wo man vielleicht auch sogar mal was kaufen kann. Standard, sag ich mal. Aber tatsächlich es gibt viele einzigartige Konstrukte und so, was so Läden angeht, das fand ich ja ganz interessant. Es gibt so, da sind natürlich oft videospielmäßig so Witze drin versteckt, die nun infantil oder eben auch nicht sind. Irgendwelche Geschäfte oder Anspielungen auf Filme und was weiß ich. Und die sind aber größtenteils einzigartig. Und da ist ein interessanter Punkt, das hatte ich dir auch schon mal im Privaten erzählt. Was ich so faszinierend finde, ist, es gibt eine Netflix-Serie zu Cyberpunk 2077. Nämlich Cyberpunk 2077 Edge Runners heißt die, die ich dann, weil ich ja die Welt dann so sehr mochte, auch mir angeschaut habe. Und tatsächlich funktioniert diese Serie so, die natürlich in Night City spielt, dass die nicht einfach vor irgendwelchen random Gebäuden spielt, sondern wenn die in der Stadt unterwegs sind, dann sind die richtig geografisch korrekt in der Stadt unterwegs. Sprich, du kannst einzelne Orte wiedererkennen aus dem Spiel.
Okay, das ist schon cool.
Ja. Also wenn die da vor Tom's Diner stehen, sag ich mal, dann ist auch das Geschäft neben Tom's Diner wirklich das Geschäft neben Tom's Diner, weil die halt das als Referenz genommen haben, ne, wo die sich da gerade aufhalten.
Ich habe halt immer so ein bisschen, vielleicht wenn ich das nochmal so sagen kann allgemein, bei Städten in Spielen immer so ein bisschen das Problem, nicht so wie in der Realität, dass du halt viel wiedererkennst, weil ich habe immer das Gefühl, man geht dann doch relativ zügig überall durch und viele Sachen bieten nicht so den Wiedererkennungswert, vielleicht nur ganz wenige. Das wäre nicht so, wenn du eher eine Welt hast außerhalb, wo es so Landmarks gibt oder so, oder einzelne ausgewählte Locations und nicht so viele Gebäude. Und wenn du jetzt in der Realität in der Stadt bist, erkennst du natürlich Sachen wieder, ne? Ja, weil du dich ja halt auch einfach langsamer da durchbewegst als normale Person. Und genau, ich habe dann nicht, ich habe nicht so das Gefühl, dass man sich dann wirklich heimisch fühlt, als würde man in dieser Stadt leben, weil dann alles doch relativ austauschbar sich anfühlt für mich.
Ja. Kann ich verstehen. Wobei, wobei man sagen muss, also wenn man mich irgendwo in der Fußgängerpassage aussetzt,
von der größeren Stadt in Deutschland. Ja, Henrik, das ist schon klar, aber wir reden hier über ein Spiel und nicht die Realität. Ne? Ja. Ich frage mich immer, sollte ein Spiel unbedingt die Realität abbilden oder nicht? Ich weiß nicht. Das wäre das Grundproblem, das kann man in so einem philosophischen Podcast nochmal besprechen, wo ich dann richtig über GTA abrente oder so. Aber ich will jetzt nicht zu sehr auf dem Thema rumreiten. Keine Ahnung.
Das könnt ihr dann hören
zu persönlich,
in dem Podcast mit uns beiden, Philosophie mit mir, jeden Donnerstag um 20.15 Uhr auf
Arte.
Mit unseren französischen Kollegen Jean und Andrique.
Ja, möchtest du sonst noch zu der Stadt oder der Welt irgendwas sagen? Wie fandest du so die Abschnitte außerhalb und so?
Ich habe als Roadrunner, wollte ich gerade sagen, wie heißt denn die Klasse? Ich bin so ein Motorrad.
Nicht Outlaw.
Nee.
Mir fällt es auch. Nomad.
Ich bin als Nomad gestartet und da fängst du dann halt in der Wüste an und das sieht tatsächlich ziemlich krass aus. Auch da hat mir die Stimmung und so alles gefallen. Ist man, finde ich, jetzt abseits der Pan-Am-Mission, ist man dort relativ wenig unterwegs, aber nur fand ich jetzt.
Da gibt es ja aber auch fast gar nichts.
Ja, ist halt eine Wüste.
Ja, genau, ist halt eine Wüste. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass mir diese Mission fast mit am besten gefallen haben. Wir können ja vielleicht sonst so ein bisschen das Ganze übergleiten lassen in den Story-Abschnitt und vielleicht sagen, dass wir die Story noch ein bisschen besprechen wollen, oder zumindest die Teile, die wir auch erlebt haben. Aber wir würden auf jeden Fall auch schon noch gerne ein bisschen drüber sprechen, wie viel besser mir zumindest Phantom Liberty als Hauptspiel gefallen hat und was wir alles so gut dran fanden und über das Ende ein bisschen sprechen. Deswegen ab diesem... Bitte?
Noch eine Sache zur Welt eben. Das verbindet vielleicht das beides ein bisschen. Phantom Liberty, über das wir nachher sprechen, spielt in einem gesonderten Abschnitt von Night City, die etwas heruntergekommener ist als der Rest der Stadt. Und ich hatte am Anfang, und das fand ich eine ziemlich interessante Beobachtung an mir selbst, am Anfang hatte ich so ein bisschen so das Gefühl, okay, das ist alles ein bisschen eine Dystopie, die Stadt. Ne? Ist ja auch in gewissermaßen so, aber eben nicht komplett. Dann ist man eine ganze Zeit lang in Dogtown unterwegs, dem Schauplatz von Phantom Liberty. Und danach kommt dann der Rest gar nicht mehr so schlimm vor.
Nee, das ist wirklich so.
Also, dann denkst du, oh ja, ist doch ganz cool hier. Ist doch, und
aber streng genommen gibt es heutzutage schon Abschnitte der Welt, die von dem nicht so weit entfernt sind.
Und ich wollte das sagen, also und von uns auch nicht so weit entfernt. Das wollte ich nämlich sagen, weil die Probleme, die dort in der Hauptstadt, sag ich mal, sozusagen sind, da sind diese großen Firmen und diese blöden Kaffeehäuser, aber draußen spritzen sich die Leute da irgendwelche Sachen. Das ist eigentlich kein Zukunftsproblem, sondern einfach schon Realität.
Ja, das ist wirklich so. Leider ja.
Und deswegen ist es dahingehend doch vielleicht auch relativ realistisch eingefangen.
Das stimmt, also es basiert natürlich auf was schon vorher existiert hat. Von daher würde ich denen da jetzt nicht zu viel Credit zuschreiben, weil die Idee davon ist natürlich viel, viel älter, ne? Aber das ist ja irgendwie klar. Die Idee gab es ja auch schon im Blade Runner und so, dass es dann einen riesigen Konzern gibt, der dann alles beherrscht und so. Es ist ja auch klassisches Cyberpunk-Ding, würde ich so sagen.
Ja, aber auch das ist ja eine Sache, der wir wahrscheinlich näher sind, als uns lieb ist.
Ja, das lässt sich, glaube ich, in einem anderen Format auch besser ausdiskutieren.
Ja, ich will es nur kurz anreißen. Also das ist nicht jetzt ein Hirngespinst von dem Universum.
Sagen wir so, wenn wir vor so einem Scheideweg stehen, es ist eine der möglichen Realitäten, die uns erwarten könnte.
Aber würdest du dann sagen, dass Night City jetzt im Speziellen eine Dystopie für dich ist?
Ja, auf jeden Fall.
Weil ich würde fast sagen, wenn das so ist wie in Night City, ohne vielleicht die richtig extremen Sachen.
Jetzt bin ich gespannt, Henrik.
Dann haben wir das vielleicht ganz gut hinbekommen noch. Es gibt deutlich schlimmere Dystopien.
Ja, das ist richtig. Klar, gibt's.
Überleg mal Waterworld.
Ja, gut. Das könnt ihr uns auch zusätzlich noch rein. Das ist der Waterworld ist dann in dem einen Land oder so. Und ja, Night City Holland ist einfach in dem anderen. Ja, genau. Das ist jetzt nicht.
Und dann gibt es in unserem Night City, was einfach jetzt mal, weiß ich nicht, Berlin ist, ist dann einfach so eine große Wohnwagensiedlung, wo dann die. Na, ist egal.
Ach ja. Henrik, was hat dir denn an der Story so gut gefallen? Wir können ja erstmal über das Hauptspiel sprechen. Wie sieht das bei dir aus? Wie hast du das empfunden?
Ich fand, dass das eine sehr gut erzählte Geschichte ist. Aber ich habe immer auf das nächste Spektakel gewartet, sozusagen. Okay. Ich finde den Anfang sehr, sehr gut. Tatsächlich. Wo du mit deinem Kumpan Jackie Wells, von dem man denken sollte, dass er noch dich lange Zeit begleiten würde. Dem ist
ja,
aber
das
nicht
fand
so.
Ich tatsächlich auch ganz cool, dass die das vorher relativ gut so beworben haben, sage ich mal, dass man denkt, dass er die ganze Zeit dabei ist. Ja. Aber genau, dann auch relativ schnell das Zeitliche segnen muss.
Genau, das fand ich ziemlich gut und um das mal ganz grob zu schildern, man ist halt in gewisser Weise ein Krimineller und versucht, da schnelle Geld zu kommen. Je nachdem,
also
was man
halt so Mercenary eigentlich, ja.
Ja, so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie man gestartet hat, welchen Pfad man da eingeschlagen hat. Aber auch die Sache, das wäre übrigens ein Kritikpunkt von mir. Ich glaube, das hat bei mir jetzt nicht so viel Einfluss gehabt auf das, was so im Spiel passiert.
Nee, das hat grundsätzlich keinen großen Einfluss. Also ich habe beim ersten Mal spielen Corpo genommen. Mhm. Also dass man für Ich glaube, man hat sogar für Arasaka dann gearbeitet. Startet dann, glaube ich, irgendwie da im Büro. Und beim zweiten Mal habe ich Street Kid genommen.
Okay.
Und man landet halt immer in der gleichen Schiene. Und ich glaube, die einzigen Antworten, die sich dadurch variieren in den Gesprächen, sind so Fluff-Antworten. Dass du manchmal dann noch was Corpo-mäßiges oder Street Kid-mäßiges oder Nomad-mäßiges sagen kannst.
Genau, das ist tatsächlich, jetzt wo ich drüber nachdenke, ist das ein Punkt, der doch sehr schwach ist. Ne? Also ich konnte dann, das Maximum der Gefühle war dann, dass ich mich als Biker-Dude konnte ich krasse Biker-Antworten geben in diesen Wüstenpassagen.
Ja. Aber ob die dann wirklich einen Einfluss haben, ist eine andere Frage. Ich finde sowieso, dass es, also das sind auch immer so relativ interessante Designentscheidungen, finde ich eigentlich, weil, naja, wir bemängeln jetzt natürlich, dass das nicht so viel Einfluss hat. Auf der anderen Seite bemängeln wir natürlich aber auch, dass das Spiel nicht fertig geworden ist.
Ja.
Das ist dann natürlich irgendwo entwicklerseitig ein Problem, weil vielleicht da einfach die Ressourcen vielleicht für einige Sachen falsch verteilt sind, weil das Spiel bietet ja an manchen Stellen schon sehr viel Varianz, ne? Ja, gerade auch was die Enden und so angeht, es gibt da sehr viel unterschiedliche Sachen, ne? Es kann sehr viel Unterschiedliches passieren nachher.
Es und kann auch sehr viel passieren oder nicht passieren, das finde ich auch ganz cool.
Genau. Und dann ist immer so die Frage, der Großteil der Spieler wird halt nur ihren eigenen Weg kennen, logischerweise, was auch cool ist, weil es sich dann irgendwie anfühlt, natürlich wie dein Abenteuer. Aber wäre es so groß unterschiedlich, wenn es einen vorgeschriebenen Weg geben würde, der richtig gut inszeniert ist, mit einer geilen Story, die geil geschrieben ist, würde dich das nicht vielleicht genauso abholen, wie wenn natürlich du die Entscheidung triffst? Und ist nicht der Entwicklungsaufwand dann teils vergebens? Und wäre er nicht woanders besser investiert? Ich finde, das ist immer so eine philosophische Entscheidung. Und ja, keine Ahnung, kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber ich finde, das ist ein interessantes Thema, über das man auf jeden Fall sprechen kann. Ich finde grundsätzlich bei so großen Rollenspiel-Dingern und so Spielen, wo man viele Entscheidungen trifft, ist das schon wichtig, das zu berücksichtigen, weil das meiner Meinung nach nicht immer zwangsläufig was Gutes ist, dass das Spiel viel Entscheidungsfreiheit bietet. Weil man natürlich immer im Hintergrund die Kosten der Entwicklung und den Aufwand und so im Hinterkopf behalten muss und dass irgendwo dann immer Einschnitte gemacht werden müssen. Und ja, wir sehen ja, wo das Missmanagement hier jetzt das Spiel im Endeffekt hingeführt hat, dass es 2,5 Jahre gebraucht hat, bis es dann wirklich mal fertig war. So.
Mhm. Ja. Genau, und kann ich nachvollziehen. Ich glaube aber, dass das hohe Ziel der Entwickler tatsächlich war, diese verschiedenen Optionen, dass jede dieser Optionen, die du hast, so wirken zu lassen, als wäre es das eine geil durchdesignte.
Genau, ja, das ist ja auch auf jeden Fall so. Und so sollte es dann ja auch eigentlich sein, wenn man diesen Weg wählt. Das ändert ja aber nichts an meiner Argumentation.
Ja klar, also wenn man, wo man was sparen kann, dann macht man vielleicht, werden Kontingente anders verteilt, das ist so. Ja, und wir wissen ja auch nicht, was hätte sein können. Also vielleicht ist das schon eine deutliche Reduktion von dem, was geplant war.
Ja, aber ich muss halt echt sagen, ich finde es auch wirklich beeindruckend. Ich fand das bei Witcher 3 auch schon teilweise beeindruckend. Und hier bei Cyberpunk haben die das ja, glaube ich, noch mal höher gedreht, dadurch, dass du natürlich auch noch unterschiedliche, einen viel formbaren Charakter hast, im Gegensatz zu jetzt Geralt, der schon relativ vorgezeichnet ist, wie er jetzt charakterlich ist. Hier kannst du den Charakter ja noch selber nach deinem, na klar, er ist immer irgendwie ein Verbrecher, aber du kannst ihn noch ein bisschen selber formen, so wie du das gerne hättest.
Zum Verbrecher mit Herz.
Zum Verbrecher mit Herz, genau, ja.
Genau.
Ja, aber ja, schieß los, was wolltest du sagen?
Ich wollte einfach ein bisschen weitermachen, weil im Gegensatz zu Jackie, der dich relativ schnell im Stich lässt, ja, da kann da nicht ganz so viel für,
ja.
Verbringst du das Spiel nämlich eine Zeit, eine sehr lange Zeit mit jemand anderem, mit Keanu Reeves.
Ja, mein Traum.
Und, ja, aber Wahnsinn, Jan. Also ich finde die Performance wirklich gut.
Ja, finde ich auch. Keanu Reeves ist in Cyberpunk besser als in vielen seiner neuen
Filme. In vielen seiner aktuellen Filme. Und es ist erstaunlich. Man hat so gedacht, als der Trailer kam, und das wurde mir auch wieder zu sehr gehypt, da hat auch wieder die Aversion her. Keanu Reeves wurde gehypt und das war dann das Beste. Er war der beste Mensch der Welt und Cyberpunk war das beste Spiel der Welt. Da mache ich persönlich aus. Also da mache ich die Augen zu, da mache ich die Ohren zu. Cyberpunk hat mich da erstmal nicht mehr interessiert. So, lass mich in Ruhe.
Ja, Keanu Reeves hat natürlich aber zugegebenermaßen auch so schon diesen Internet-Fankult so ein bisschen, weil er so als bescheidener Hollywood-Star irgendwie gilt, der immer noch sein normales Leben führt.
Genau.
Und kein abgehobener Typ ist.
Ja, und das mag ja auch ein cooler Typ sein, keine Frage. Trotzdem war mir der Hype da so ein bisschen zu viel. Und umso erstaunlicher fand ich es, dass er mich A, nicht genervt hat, sondern ich fand das eher ganz sehr unterhaltsam, immer wenn er auf die Bühne trat. Und den Punkt wollte ich eigentlich machen, der kommentiert ja alles. Der hat ja so viele Lines, der ist permanent im Spiel.
Genau, und auch so viele Sachen, die du einfach verpassen kannst bei irgendwelchen Nebensachen, ja, 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 wo er dann plötzlich einfach da steht oder so. Wir können vielleicht für die Leute sagen, die das Spiel nicht gespielt haben oder es auch nicht vorhaben zu spielen, wie das überhaupt zustande kommt. Man wird halt beauftragt, als Mercenary so einen Chip zu klauen, den man sich in seinem Kopf einpflanzt.
Weil man muss dazu sagen, man pflanzt sich generell in der Welt, Dinge kann man sich in so Slots in seinem Nacken einpflanzen. Das ist also gegeben. Jetzt geht es aber um einen speziellen Chip.
Dieser Chip wird beschädigt, während man den klaut, und dann muss man sich den einpflanzen, damit der noch stabil bleibt. Und dadurch, da ist quasi das Konstrukt, das digitale Konstrukt von Johnny Silverhand, aka Keanu Reeves, drauf, der vor, lass mich lügen, 50 Jahren eigentlich im Spiel schon ums Leben gekommen ist, der dann quasi einen als künstliche Intelligenz, was auch immer, es ist halt so ein Konstrukt.
Es ist schon ein Schritt weiter, und das ist auch eins der ganz großen Themen des Spiels. Es geht nämlich darum, wenn du ich will das Wort Seele nicht benutzen, aber wenn du eine komplette Kopie von deinen Eigenschaften, von deinen, alles, was dich ausmacht, digital hast, ist das dann nicht wirklich du? Ne? Das ist immer so eine Frage, die man sich im Spiel stellt und die teilweise auch von Spielseite her beantwortet wird, gerade zum Ende hin. Aber ich finde, das ist so ein großer Gedanke, wo so unser Bewusstsein gar nicht für ausreicht, das zu verstehen.
Ja, es geht ja aber auch dann so ein bisschen darum, dass du quasi totgeweiht bist, weil das Konstrukt von Johnny Silverhand dann quasi im Begriff ist, deine eigene Persönlichkeit zu überschreiben, und du dann quasi einfach irgendwann nicht mehr existierst in ein paar Wochen, weil dieser Chip übernimmt einfach deinen Körper und ist dann quasi Johnny Silverhand.
Ja. Das ist die Grundproblematik. Nee, aber ich meinte nur, jetzt allein das Thema Konstrukt ist schon so tiefgehend. Das ist einfach wie heißen die Klone bei Harrison Ford?
Jan. Replikanten?
Das alte Replikantenproblem ist das ein bisschen, ja. Wenn jemand menschliche Gefühle hat und sich menschlich verhält, ist er dann nicht einfach ein Mensch und sollte so behandelt werden? Das ist eine Frage, die im Grundton von dem Spiel eben ist. Finde ich. Also das ist ein durchziehendes Thema halt.
Ja, auf jeden Fall. Spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Ja. Und das ist auch extrem gut gemacht, finde ich.
Oh ja.
Ich finde gerade auch, wie man... Also der ist einem schon relativ feindselig am Anfang, und dann, wie man merkt, auch wie sich der Charakter entwickelt, wie sich auch dein Charakter so ein bisschen formt, das ist, finde ich, schon echt ziemlich gut geschrieben. Und ich finde Hauptstory-Teil mit Johnny Silverhand ist auf jeden Fall auch das Beste am Hauptspiel, würde ich sagen.
Ja, genau. Man muss dazu sagen, diese Dialoge mit Johnny hast du gerade schon gelobt, später in dem DLC mit anderen bekannten Persönlichkeiten und allgemein im Spiel sind die Dialoge meisterhaft geschrieben, würde ich sagen. Jetzt kann ich das wieder böse formulieren und sagen, gerade im Bereich Videospiele, aber es ist einfach so. So ein Writing kriegst du nicht überall.
Nee, finde ich auch. Das ist schon gut. Also nicht alles ist super gut, aber
es kommt
viel
auf
vom Hauptteil, vom Hauptspiel schon. Ja.
Es ist ja nicht nur, kann sich ja das nicht so vorstellen. Es gibt jetzt nicht für Cyberpunk nur einen Writer. Es gibt halt Leute, die schreiben an der Hauptgeschichte, und es gibt Leute, die schreiben Nebengeschichten. Da ist definitiv ein qualitativer Unterschied zu merken.
Ja.
Aber das, was sich da durch die Hauptstory führt, und gerade eben, man kann es nicht oft genug erwähnen, in Phantom Liberty, das ist allererste Sahne.
Ja, finde ich auch. Finde ich auch toll. Ich persönlich kann fast sagen, mir hätte Cyberpunk als lineares Storyspiel sogar noch besser gefallen als Open-World-Spiel. Weil das wirklich für mich mit Abstand der beste Teil ist, und wäre das nicht so gut gewesen, hätte ich das auch niemals durchgespielt.
Wenn man drüber nachdenkt, ist es auch eigentlich seltsam, dass es so zwei vollständig sich widersprechende Konstrukte, so ein Open-World, offenes Spiel, du kannst machen, was du willst, aber eine Story, die gut erzählt wird.
Ja, ich finde aber tatsächlich, so ein bisschen beißt sich das Spiel hier selber in den Schwanz, weil ich das Gefühl habe, dass es wird so eine Urgency erzeugt irgendwie, dadurch, dass du halt stirbst, dadurch, dass du überschrieben wirst, aber dann rennst du trotzdem die ganze Zeit durch die Stadt und baust nur Scheiße und so. Ich finde, das reißt einen so ein bisschen raus und man verliert so ein bisschen das Gefühl dafür, dass es wirklich mit deinem Charakter zu Ende gehen könnte, so.
Ist das vielleicht diese ludonarrative Dissonanz, von der ich schon so viel gehört habe?
Genau.
Ich weiß, was du meinst, weil es eben sehr auffällig ist.
Ja.
Du hast, um vielleicht Story weiterzuführen, versuchst du den Wege zu finden, wie du diesen Chip aus deinem Kopf kriegst. Denn das ist nicht ohne, das ist wird relativ schnell gesagt, es ist nicht möglich, Johnny Silverhand zu entfernen, ohne dass es dich in irgendeiner Weise mit kaputt macht. Und nein, es wird sogar noch schlimmer, es bringt dich sogar um. So oder so. Entweder du lässt es rausnehmen oder nicht, es tötet dich. Du musst eine Lösung finden. Und das ist dann so der Trieb, den du hast. Und dieser Trieb, der ist natürlich zeitlich begrenzt, weil dir ständig gesagt wird, du hast nur noch so und so lange zu leben. Und dann kannst du dich aber dafür entscheiden, ja, und da steht dann der Spielspaß vielleicht im Vordergrund, ja, mach doch noch so ein paar Nebenaufgaben, wo man irgendwelche Häuser infiltriert und Schätze
findet. Die meiner Meinung nach nicht unbedingt zum Spielspaß beitragen.
Ja, dann haben die tatsächlich Spaß gemacht in ihrem
simplen... Ich finde aber auch hier, wo wir schon gesagt haben, bei Phantom Liberty ist nochmal alles besser, ja. Das auch.
Ne? Ja, ja, ja. Das ist ja auch ein Kritikpunkt gewesen, der ist ja nicht ohne Grund vorhanden. Die waren relativ repetitiv, diese Nebenaufgaben, und man merkt so richtig, wenn man Phantom Liberty einschmeißt, denkt man, ach, jetzt kommt hier wieder so eine Nebenmission, und plötzlich haben die auch eine Geschichte.
Ja, genau, und du kannst auch noch Entscheidungen treffen und so, was sich dann auf irgendwelche unwichtigen Charaktere auswirkt, aber dann halt auf das Ende dieser kleinen Mission. Und im Hauptspiel ist es halt eigentlich nur, geh in das Gebäude, baller alle um aus. Oder schleich dich rein und klau was da von dem PC, ja, oder genau. So. Und das ist eigentlich alles.
Ja.
Das ist schon unfassbar lame, muss ich sagen. Und hier wäre auch klasse viel besser gewesen als Masse, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt meiner Meinung nach einfach zu viel davon. Und dazu kommen dann noch diese Zufallsbegegnungen, dass es dann noch irgendwelche Schießereien oder so gibt, wo du dann noch Items finden kannst, nur um dann noch irgendwie so was zu erzeugen, wo du unendlich viel Loot sammeln kannst und keine Ahnung. Es war, fand ich einfach alles ein bisschen zu viel. Hätte es nicht gebraucht.
Es ist ein Overkill, den man aus vielen Open-World-Spielen kennt. Die Map ist also voll mit Symbolen, den du nachgehen kannst, ne?
Ja, genau. Ja, das war mir persönlich ein bisschen zu viel. Da hätte man sich auf die Sachen beschränken können, die wirklich, also es ist ja auch dann differenziert gekennzeichnet, du hast dann halt diese Fixer-Missionen, die diese austauschbaren Missionen sind, die du für diese Crime-Bosses da quasi machst. Jeder hat dann quasi sein eigenes Stadtgebiet, was er beherrscht, und da kannst du dann für denjenigen Missionen machen. Dann gibt es am Ende auch irgendwas immer als Belohnung.
Meistens und auch das ist in Phantom Liberty. Und auch das ist in Phantom Liberty ungleich besser.
Ja, genau, weil es richtig mit Story verbunden ist und du hast dann richtiges Gespräch mit dem, der lädt dich ein da und so. Ja, das ist viel, viel besser.
Bevor ich es vergesse, der alte Hendrik, der Cyberpunk relativ skeptisch gesehen hat, hat auch schon bei dem Namen Johnny Silverhand die Nase gerümpft.
Ja, genau. Das stimmt, aber ich finde, dass das tatsächlich eigentlich ganz gut passt, auch der Name, weil das auch einfach zu seinem Charakter gut passt.
Ist es nicht auch eine etablierte Figur in dem Universum?
Ich glaube schon, ja.
Ja.
Genau, auch, also auch diese Band Samurai und so.
Ja, genau.
Ja, genau.
Das finde ich übrigens immer noch, ich glaube, die jungen Leute sagen cringe. Es gab diesen einen Trailer, wo man halt Keanu Reeves das erste Mal sieht und dann nennt er dich Samurai und ich weiß nicht, das finde ich irgendwie unangenehm.
Ja, hey, Samurai. Da bist du nicht der Einzige. Ja, es ist ein bisschen zu cool,
muss man ja genau, also das, was ja generell auch so vom Spiel gewollt ist, man kann es auch übertreiben, Samurai.
Alles klar, machen wir weiter, Samurai.
Ich bin Ninja, bitte.
Das wäre richtig lustig, wenn er dich Ninja nennt.
Hier ist wieder Pashley Gaming, du bist Samurai und Ninja.
Ach ja. Genau, also storymäßig auf jeden Fall eine feine Geschichte.
Ja.
Wir hatten ja vorhin schon über den Endboss gesprochen, da wolltest du noch irgendwas sagen, glaube ich.
Genau, der Endboss sozusagen hat einen ähnlich subtilen Namen, der heißt nämlich Adam Smasher.
Könnte auch ein Pornodarsteller sein.
Verstehe ich nicht. Und zwar Adam Smasher, da hat man den Endkampf noch ein bisschen gepatcht, das hattest du ja bereits erzählt, dass er so ein bisschen Varianz in seinen Angriffspattern hat, aber auch, und das fand ich wieder interessant als Zuschauer der Sendung auf Netflix, der animierten, der Adam Smasher nutzt den sogenannten Sande Vistan. Das ist eine Augmentation, mit der man schneller ist als eine Gewehrkugel. Ja?
Ja, den habe ich auch benutzt, tatsächlich.
Genau, und die Umwelt sozusagen in Zeitlupe abläuft. Das wird in der Serie sehr krass stilisiert dargestellt und auch sehr brutal. Wenn er so den Kugeln ausweicht und dann woanders hinlenkt und du kannst dir denken, was da passiert, das ist ja, halt klassischer Brutalo-Stil so in dem Sinne. Und er hat in der Animationsserie einen ganz bestimmten Stil, nämlich, denn wenn er sich bewegt, zieht er so einen grünen Schleier hinter sich her. Und tatsächlich haben die das Spiel so gepatcht, dass er wie in der Sendung diesen grünen Schleier hinter sich herzieht, was ich ziemlich cool fand.
Okay, interessant. Ja, das ist echt schon ganz cool eigentlich. Ja, aber kann man natürlich auch einfach machen, das ist ja jetzt nicht so.
Ja, ich fand das nur.
Aber es ist eine coole Kleinigkeit so.
Ja, ja, genau. Ja. Ich habe da übrigens einen Fehler irgendwie gestern erzeugt. Also das Spiel ist nach wie vor nicht bugfrei, das wird es auch wahrscheinlich nie. Ich habe Adam Smasher besiegt und dann, Adam Smasher ist ja derjenige, der Johnny getötet hat.
Ja, genau.
Und dann hat noch so ein Monolog angefangen, dass er irgendwie sagen wollte wohl für, das ist für dich, Johnny, das wurde allerdings abgebrochen, weil ich den schon so schnell gelootet hatte.
Ja, ich könnte jetzt lügen, aber es kann sein, dass das bei mir auch so war.
Ja, ich glaube, niemand hat diesen Monolog gehört, weil alle gleich den Adam Smasher looten wollten. Und sowieso, am Anfang, das haben wir ja gar nicht erzählt, also das Spiel war nicht nur technisch total Schrott am Anfang, sondern es wurde auch sehr von Bugs geplagt. Und da gab es natürlich wieder super viele lustige Bugs. Irgendwas ist in die Luft geflogen oder Leute haben sich komisch gedreht, komische Animationsabläufe. Und es gab dann immer sofort nach jedem Patch den Post, auch jetzt noch in der aktuellen Version, endlich ist Cyberpunk fertig und dann dreht sich irgendwie ein Auto auf der Straße um oder so.
Ja, weißt du? Ja. Also,
auch das passiert noch hin und wieder. Ich hatte das ganz selten, aber es ist auch passiert.
Sehr, sehr selten, ja, genau. Also für so ein Open-World-Spiel schon.
Ja.
Ist schon gut gepolished jetzt auf jeden Fall, würde ich sagen. Welche Endmission hattest du denn grundsätzlich? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Also bei mir war es nämlich so, es gibt ja unterschiedliche Charaktere und so, die man auch kennenlernt und man kann sich dann auch, glaube ich, später so ein bisschen entscheiden, wie man das dann ablaufen lässt gegen Ende. Und bei mir war es nämlich so, dass ich mich dann entschieden habe mit dieser einen Fixerin Rogue, da die im Afterlife heißt es Afterlife? Ja, Afterlife.
Heißt es bei Mass Effect nicht Afterlife?
Heißt es hier nicht auch Afterlife?
Kann sein, es ist auch ungefähr dieselbe Bar, muss man sagen. Also das ist
ja, der gleiche Zweck. Ja, auf jeden Fall, dass man dann das Gebäude da wieder stürmt mit Rogue quasi zusammen. Mhm. Dass man dann, glaube ich, Johnnys teilweise die Kontrolle gibt und dann mit, weil er und Rogue hatten früher mal ein Verhältnis, glaube ich, und haben zusammen das Arasaka-Building mit einer Atombombe, glaube ich, in die Luft gesprengt.
So ja, war das doch, glaube ich. Auf jeden Fall irgendwie ein ich weiß nicht, ob es eine Atombombe war oder ob du an Midgard denkst. Auf jeden Fall war es ein Sprengsatz.
Nee, ich glaube, es war eine Atombombe.
Ach, echt?
Tatsächlich, okay. Ja, ja. Aber keine Ahnung. Ich kann mich auch irren.
Das ist ja mega interessant. Bei mir komplett anders, aber okay.
Genau, auf jeden Fall ist das auch da, wo Johnny ums Leben gekommen ist, wo er von Adam Smasher dann getötet wurde und dann nachher sein Konstrukt quasi auf diesen Chip übertragen wurde. Genau, und dann hatte ich halt die Mission, dass man wieder Rambo-mäßig dieses Gebäude gestürmt hat. Die sind dann auch da mit
das so... Das gleiche Gebäude?
Das gleiche Gebäude gibt's ja nicht mehr, ne? Aber den Arasaka Tower, ja, genau.
So, okay, ja,
weil
ja,
man,
okay.
Da, weil man dann da hingeht, um Dingens zu retten, die...
Hanako.
Hanako?
Musstest du vorher Hanako auch aus dieser Residenz befreien?
Nee, ich habe mich vorher mit Hanako getroffen. Und
ja,
dann,
ja, aber
dann konnte ich die Entscheidung treffen, ob ich mit ihr, ob ich das von ihr den Chip rausnehmen lasse oder das nicht mache. Und dann ja, sind die doch da hingegangen, um Old Cunningham, da Johnnys alte Freundin oder so zu retten oder so. Oder vielleicht tue ich mich jetzt völlig. Vielleicht kriege ich das jetzt auch völlig durcheinander.
Ablaustechnisch. Ich muss dazu sagen, ich habe gestern zufällig, weil ich das Spiel gerne für den Podcast noch durchspielen wollte, das Spiel beendet, ohne dass ich die ganzen Charakter-Arc-Missionen für die Nebencharaktere zu Ende gespielt habe. Deswegen blieben mir gar nicht so viele Optionen, ne? Muss ich jetzt einmal dazu sagen.
Ja, ich habe auch nicht alles gemacht. Aber ganz kurz, nee, ich habe das durcheinander gekriegt. Das, woran ich jetzt gedacht habe, war ein Flashback. Es wird ja bei dem einen, wo Johnny dieses Konzert gibt, wird ja seine Freundin da, diese Old Cunningham, diese Hackerin entführt, die dann später nur noch als im Cyberspace vorkommt.
Ach, das ist
und
die
da
Wall,
in dem Flashback, ne? Retten die auch oder wollen die retten, wo sie dann aber schon stirbt. Aber man, die ist dann genau hinter dieser Black Wall und mit der Hilfe von der geht man dann in das Arasaka Building, um da irgendwas zu holen, um diesen Chip rauszumachen oder so. Genau, kriege ich es nicht mehr zusammen.
Ja, die gab's bei mir aus dem Grund gar nicht mehr.
Ja, kann ja sein. Ja.
Das ist ja lustig, das ist ja
verdammt lustig. Auf jeden Fall ist es dann nämlich so, dass Adam Smasher Rogue tötet am Ende. So war es zumindest bei mir.
Nee, die gab's bei mir auch nicht.
Ja, die fand ich tatsächlich, ist auch einer meiner absoluten Lieblingscharaktere in dem Spiel. Von den Nebencharakteren so fand ich die mit am besten. Auch die Story, da gibt's ja noch so eine richtige Love-Story in Anführungszeichen, dass du Johnny mehrmals im Spiel die Kontrolle geben kannst. Und dann gehen die richtig auf ein Date und die gucken so einen Trash-Film dann.
Ja,
so
hatte ich alles nicht, aber das macht
Kino und wahrscheinlich. So. Das ist ziemlich cool, ja.
Okay, kurz mein Ende geschildert. Mein bester Kumpel, mein einziger Kumpel war Takemura.
Nee, der war bei mir tot.
Echt?
Ja.
Das ist lustig. Und wir haben halt uns auf einen Deal mit Hanako eingelassen, dass wir mit der den Sohn von Arasaka stürzen wollen und Hanako halt die Macht geben wollen und im Gegenzug dagegen operiert sie uns den Chip von ihren Arasaka-Medizinern raus.
Ja.
Und dann ist es aber so, dass der Bruder das mitkriegt. Hironobu? Das weiß ich jetzt nicht, wie die heißen.
Hironobu Sakaguchi war es nicht, auf jeden Fall.
Hideo Kojima. Hideo Kojima habe ich im Spiel getroffen, muss man sagen.
Ja, der sitzt da irgendwo in so einem Diner oder so, glaube ich, oder?
Ja, man ist mit Jackie Wells noch unterwegs und soll im Hotel warten.
Ach so, im Hotel. Ja,
und da sitzt er in dem Foyer, sitzt er mit seinem
Team. Ganz am Anfang, ne?
Genau, ja. Da sitzt er mit seinem Team und bespricht halt, und alle sagen so krass, wie creative er ist und sowas. Übrigens, ich habe gestern erst die Credits rollen sehen. Kojima Productions hat auch eine relativ lange Credit-Scroll da.
Okay, interessant. Steht auch, was die gemacht haben, oder?
Nee, einfach nur, also verschiedene Positionen aufgelistet, aber nicht jetzt dediziert, für was die da zuständig waren.
Das ist ja spannend.
Es kommt aber auch in dem Abspann Gronkh drin vor, deswegen ist
okay,
das nicht so.
Okay, gut, ja, dann weiß ich nicht, ob die so viel dazu beigetragen haben. Hideo Kojima hat mal was auf Instagram gepostet und Daumen hoch gegeben, wahrscheinlich das Ding. Ja.
Und dann das ganze Team erstmal mit rein da.
Und hat auch mal diese Schuhe fotografiert oder so.
Ja, der hat natürlich auch alles bekommen. Ne? Aber ja. Hideo Kojima ist auch der Einzige, der die jetzt privat anzieht.
Ja, wahrscheinlich wirklich.
Und zwar ist es bei mir so, dass ich dann, das war jetzt wieder so, es wirkte wie so ein Cut, ne? Aber du hast gar keinen Cut gemacht.
Ja, ich glaube, das passiert uns mehrmals, ehrlich gesagt.
Kannst du ja nachher einen Cut machen.
Einfach nur so, ich schneide einmal im Programm.
Dann. Auch mit einem Wort.
Ja, genau.
Und bei mir, Johnny erlebt das nämlich alles gar nicht, dass ich Adam Smasher töte, weil der bei mir durch so Pillen unterdrückt wurde.
Ah, okay. Interessant.
Also ich nehme diese komischen Beta-Blocker oder was das da ist und dann spielt Johnny eigentlich erstmal gar keine Rolle mehr, bis er mir dann entfernt wird.
Mhm.
Und dann stürmt man eben mit Takemura und Hanako das. Erst muss man Hanako befreien aus deren Strandhaus irgendwie da. Das ist ganz lustig. Und dann geht man eben auch in diesen Tower und kämpft dann gegen die Armee von dem Bruder.
Interessant, ja. Ja, und bei mir war es halt so, dass man dann durch dieses ganze Gebäude sich durchkämpft. Quasi da die ganzen Arasaka-Soldaten oder Angestellten, nenne ich sie mal, niederballert.
Hattest du eine Truppe bei dir?
Ja, ich hatte halt Rogue bei mir und dann noch den Typ, der, glaube ich, beim Afterlife an der Tür steht.
Krass. Weißt du, wen ich bei mir hatte?
Wen?
Andere Arasaka-Krieger, die gegen die anderen
Ja, interessant.
Also die, ja, gut, die loyal ergibt, mehr der
ergibt ja auch Sinn, ja. Ja,
ja.
Ja, aber das, wie gesagt, ich hatte halt auch diese Entscheidung. Ich war dann bei ihr da in diesem Barzimmer, wo sie da am Piano sitzt oder so, glaube ich.
Ja, genau.
Und da kann man sich dann entscheiden, ob man das macht oder nicht. Und dann bin ich halt wieder rausgegangen. Bin ich halt wieder rausgegangen und hab das andere gemacht.
Ach so, du bist rausgegangen.
Ja.
Ah nee, krass, ich habe die Unterstützung angenommen und habe mir helfen lassen. Und dann wird es auch super krass, da geht es wieder viel um Konstrukte. Ist es bei jedem so, dass sich denn der Sohn das Konstrukt des Vaters einpflanzen lässt?
Von den Arasakas?
Ja.
Nee, der kam bei mir gar nicht mehr vor. Ich weiß gar nicht mehr, was mit dem passiert ist.
Das ist so krass. Das ist nämlich, da muss ich noch richtig drüber nachdenken. Der alte Arasaka, der am Anfang des Spiels umgebracht wurde, der ist ja der Plotgeber eigentlich.
Ja.
Der existiert bei mir wieder, weil es von dem auch ein Konstrukt gibt. Die haben ja an diesen Konstrukten geforscht.
Ja, klar.
Allein aus dem Grund, weil er das halt damit unsterblich sein wollte. Und dann wird quasi gegen den Willen des Sohnes, kriegt er das Konstrukt des Vaters rein und den gibt's den wieder.
Interessant. Ist auch eigentlich ein ganz cooles Ende.
Ja, und dann habe ich noch eine weitere Entscheidung. Ich sage halt zu, dass die mich operieren dürfen. Die nehmen mir dann den Chip raus. Aber dann ist halt die letzte große Entscheidung, die dann halt bei mir war, ist, möchtest du, also dass die Operation, selbst unsere Arasaka-Wissenschaftler sind zu scheiße für diesen Job gewesen, du wirst trotzdem in 6 Monaten sterben.
Und das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, ob du trotzdem noch stirbst nach dem Ende.
Genau, und dann hast du aber eine Auswahl und kannst sagen, ich gehe nach Hause, nach Night City und lebe die letzten 6 Monate noch so richtig mit Party machen und so.
Ja.
Was ich auch tatsächlich gemacht habe, weil für mich in meinem Headcanon ist es dann so, dann kann ich ganz normal weiterspielen. Und du hast aber auch eine Wahl, die eigentlich ganz geil ist für ein Sequel wäre. Du kannst einen Vertrag von Arasaka unterschreiben lassen, dass die dich als Kopie, wie heißt das Wort? Jetzt habe ich das Wort vergessen.
Konstrukt.
Als Konstrukt herstellen und so lange aufbewahren, bis sie passende Körper für dich gefunden haben.
Ja, also wirklich, das ist ja wohl das perfekte Ende für ein Sequel.
Und ich habe den Vertrag weggeworfen. Takemura kommt noch rein und er sagt so, Alter, unterschreib das, dann kannst du leben.
Ja.
Aber wie selbst argumentiert das dann so, ja, dann gehöre ich aber halt wirklich Arasaka und es ist wohl auch nicht so einfach, da einen passenden Körper zu finden. Das funktionierte bei dem Vater jetzt nur, weil es halt wirklich sein Sohn war, bei den Arasakas. Und es kann halt Jahre dauern, bis die einen Körper für Vi dann haben. Falls sie es überhaupt machen oder es nicht nur einfach Bullshitting ist.
Ja.
Und ich habe mich dann entschlossen, nö, ich gehe nach Night City und
Ja, cool. Was kam dann noch so im Abspann?
Ja, dann das war das Lustige, weil ich hatte eigentlich ja gar nicht vorgehabt, das Spiel an der Stelle schon durchzuspielen. Dann kam so Videobotschaften. Und ich glaube, Videobotschaften kommen bei jedem Ende. Nur bei mir haben die Leute, also die Charaktere, die Videobotschaften geschickt haben, haben gar nicht so wirklich ein Verhältnis zu mir gehabt.
Videobotschaften? Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Im Abspann kommen Videobotschaften. Ich habe das
komplett im Abspann, okay.
Ja, genau. Ja. Und ich habe das dann auch gelesen. Das sind dann sehr persönliche Nachrichten von deinen Buddies, die du im Spiel halt kennengelernt hast. Und bei mir, weil ich diese ganzen Buddy-Missionen nicht gespielt habe, kommen die zwar vor und die sagen so, ja, cool, dass wir uns mal getroffen haben, vielleicht trifft man sich mal auf ein Bier. war total, total unemotional.
Ja. Okay, du hast das natürlich jetzt auch gestern erst gesehen, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern an den Abspann. Mhm. Aber bei meinem Ende war es auf jeden Fall so, dass man dann im Cyberspace irgendwie wieder ist, dann da Old Cunningham wieder trifft und dann sich quasi, glaube ich, entscheiden kann, ob man Johnny quasi da lässt und mit ihr dann quasi zurücklässt, dass die beiden wieder zusammen sind. Und das habe ich dann gemacht, dann ist er weg und dann stirbt man aber auch trotzdem. Man lebt dann auch eine gewisse Zeit. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob da auch 6 Monate genannt werden oder so, kein Plan. Auf jeden Fall gibt es dann einen Cut und dann ist man in so einem Hochhaus, in so einer Penthouse-Wohnung plötzlich, wird vom Helikopter abgeholt und zum Afterlife gebracht und dann ist man quasi, übernimmt quasi die Rolle von Rogue als Queen of the Afterlife und führt dann da noch so ein, zwei Business-Gespräche und dann endet das Spiel einfach, glaube ich.
Ah, ganz kurz, das heißt, du warst auch gar nicht auf der Raumstation.
Ach so, doch, klar, das ist das Ende. Doch, natürlich. Sorry, das habe ich doch vorhin noch angeguckt, bevor wir den Podcast gemacht haben. Ach so. Ja, genau, so endet das Spiel dann. Dass man dann da auf der Raumstation irgendwo mit Dingens hinfliegt und dann in der Raumstation sieht man noch, wie sie oder er dann mit Raumanzug durchs All fliegt, dann noch die Knarre durchlädt und dann sieht man im Hintergrund noch so eine Raumstation, wo sie drauf zufliegt und dann ist, glaube ich, Cut und vorbei.
So, nee, ja. Ich bin tatsächlich auf der Raumstation gewesen und wurde da behandelt, aber schlechter bin ich wieder weggegangen.
Ach, dann kann man da noch rumlaufen.
Ja, ein bisschen. Also einen Gang hat man und ein Zimmer. Und da kommt dann immer so eine Ärztin und macht so sich wiederholende Tests mit dir. Du musst dann so einen Rubik's Cube lösen und so ein Assoziationsspiel spielen. Also die sagt ein Wort und du musst aus 7 Optionen irgendwie ein Wort nennen, was dir einfällt.
Okay, das habe ich jetzt gar nicht mehr. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das gesagt wird. Aber dann ist es ja so, dass dann auch da wohl offensichtlich dieser Kram erforscht wird, oder nicht?
Ja, es kann sein.
Ja, muss es ja dann so sein, weil ich habe das gar nicht gecheckt, warum sie dann nachher dahin geflogen ist.
Ich habe zuerst gedacht, das wäre cool gewesen. Übrigens wird bei mir auch noch mal Rosalind Myers erwähnt, also die Präsidentin, die will sich dann mit dem neuen Arasaka treffen. Mhm. Ich habe sonst nichts gesehen, was das Phantom Liberty-Ende mit meinem Ende noch so verbunden hätte. Ich dachte nämlich zuerst, als ich aus dem Fenster geguckt habe, ich wäre auf dem Mond. Wo es ja eigentlich in Phantom Liberty hingehen sollte.
Genau, das hatte ich nicht, das Phantom Liberty-Ende. Ja, aber ich weiß, dass es das gibt. Mit Songbird, dass sie dann da hinfliegt irgendwie zur Mondbasis oder so, ne?
Mhm, genau.
Ja, genau. Ja, das ist schon interessant. Nee, aber stimmt, das hatte keinen Einfluss darauf, glaube ich. Also ich könnte es jetzt auch nicht mehr beschwören.
Also das ist nämlich das Coole, weil es gibt wohl bei gewissen Enden nochmal eine extra Portion Handlung, wenn man denn vorher den DLC Phantom Liberty
genau, der auch diverse unterschiedliche Enden hat, die auch extrem unterschiedlich ausfallen können. Mhm. Da können sehr wichtige Charaktere sterben und so oder halt überleben. Das ist schon echt spannend. Wir können ja vielleicht dazu auch noch ganz kurz was sagen, worum es da geht. Weil wer den Film von John Carpenter, Die Klapperschlange, gesehen hat oder im Originaltitel Escape from New York mit Kurt Russell, er wird sich da direkt zu Hause fühlen, weil das ist im Grunde so. Du hattest es ja schon mal erzählt, da gibt es dann Dogtown, das ist quasi ein abgesperrter Bereich von der Stadt, wo quasi so ein so ein Paramilitär herrscht irgendwie. Das ist eigentlich so eine Gang, da hat dann einer irgendwie die Kontrolle übernommen und die sind voll militärisch ausgestattet und haben halt diesen Bezirk komplett abgeschottet und sind da unterwegs mit Panzerfahrzeugen und schwer bewaffnet und was weiß ich.
Genau, es gibt da keine Polizei. Dafür gibt es eben diese Militärfritzen, die da das Sagen haben. Und das Ganze ist eine sehr abgefuckte Version von Night City.
Genau, und da kommt auch keiner raus oder rein. Grundsätzlich.
Was, glaube ich, blödsinnig ist, weil es gibt ja am Anfang diesen Schleusenpart und ich glaube, ganz hinten aus Dogtown führt einfach eine Straße raus, wo dann, ich glaube, da wurde eine Brücke irgendwie reingepatcht, da kannst du einfach dann woanders hinfahren.
Aber sind nicht alle Ausgänge, also wird dann nachträglich noch gepatcht oder was? Weil alle Ausgänge sind schon, doch eigentlich mit diesen automatischen Geschützen, wo man gescannt wird und so.
Ja, ich weiß nicht, ob das mittlerweile anders ist oder so, aber es gibt eine Stelle, die relativ lächerlich ist, wo man auch nach Dogtown rein kann. Ohne, dass man da besonders
geschützt ist. Das kann ich jetzt nicht beurteilen.
Es spielt auch keine Rolle. Es ist ähnlich wie bei Fallout, ist ein großer Part von Dogtown so ein Footballstadion, so ein altes, was irgendwie zu so einem großen Markt umgebaut wurde.
Ja, das ist cool. Auch wenn man da zum ersten Mal hinkommt, so dieses Intro, wenn man da durch diese ganzen Streben da oder was weiß ich da durch muss, dann irgendwann auf diesen Markt rauskommt, das ist schon ziemlich cool.
Die Anfangssequenz von Phantom Liberty ist da hat mich das Spiel sofort gecasht. Ich habe dir damals ja Bescheid gesagt.
Ja.
Ey, Alter, spiel das, das ist mega.
Ja, es ist mega, genau. Um nochmal die Brücke zu dem John Carpenter-Film zu schlagen eben. Es ist nämlich so, dass die Präsidentin der Vereinigten Staaten dann da abstürzt oder zum Absturz bewegt wird, sage ich es mal, und du von ihrer Haus- und Hofhackerin kontaktierst wirst, sie doch bitte zu retten.
Genau.
Und deswegen kommst du dann quasi dahin und rettest dann die Präsidentin Rosalind Myers, die du auch gerade schon erwähnt hast.
Genau.
Ja. Und mit der bist du dann erstmal deiner ersten Mission unterwegs und kämpfst dich dann so ein bisschen durch Dogtown und fließt quasi vor den Verfolger. Und da gibt es ein, zwei ziemlich coole Passagen, wo du einmal gegen so einen riesigen Spinnenroboter-Mech da kämpfst und so.
Arachnid oder wie nennen die das? Irgendwie so, ne?
Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aber das ist ziemlich cool.
Ja. Wusstest du, Jan, das ist auch schon dort. Es gibt im Hauptspiel ein sehr schlechtes Ende. Das hätte ich gestern fast aus Versehen ausgelöst. Es gibt auch im Phantom Liberty ein sehr schlechtes Ende. Weißt du, wie du das kriegst?
Nee.
Du kannst Rosalind Myers im Stich lassen und dann schaffst du es nicht.
Okay, und dann ist der ganze DLC weg, oder wie?
Nee, du kommst dann trotzdem noch irgendwie andere Sachen zu machen, aber es ist dann viel, viel kürzer und ja, es ist dann quasi nicht sein Geld wert, aber das, da musst du wirklich das drauf anlegen.
Ja, da kommen wir wieder hier in dieses Territorium, wo ich sagen würde, hier Entscheidungsfreiheit in Spielen ist vielleicht nicht immer ganz so gut.
Ja, ich glaube, du musst es schon sehr drauf anlegen und das ist vielleicht auch nur als Gag gemeint, aber du kannst die sterben lassen und dann geht's weiter. Also.
Ja, aber das ist, geht so in eine ähnliche Richtung wie, wir haben ja vor ein paar Folgen über die Dark-Picture-Spiele geredet und da können ja auch Charaktere immer sterben und da fehlt dann einfach was vom Spiel, weil natürlich die ganze Handlung dieser Charaktere nicht mehr vorkommen und du wirst dann quasi auch ein Teil des Spieles beraubt dadurch irgendwie.
Ja, genau.
Ja, das finde ich dann immer ein bisschen schade, muss ich sagen.
Was du aber, muss man sagen, bei Cyberpunk allgemein sowieso teilweise wirst, wenn du manche Wege einschlägst. Gerade im Phantom Liberty gibt es einen besonderen Moment, wo wirklich sich die Spielwege so stark unterscheiden, dass man wirklich dass den anderen Teil den jeweils verpasst.
Ja, genau. Also, wir hatten ja kurz am Anfang über Witcher 2 gesprochen und da war das ja auch schon so ein Ding, dass dann quasi ein ganzes Gebiet wegfällt und du quasi im anderen unterwegs bist und so. Und das waren quasi schon die Anfänge und das haben die halt auch fortgeführt. Und mir fällt auch wenig ein im Spielebereich, wo das so krass ist wie jetzt bei The Witcher oder bei Cyberpunk. Dass da wirklich ganze Sachen fehlen, weil ich glaube, das trauen sich auch wenige Entwickler, weil wie gesagt, dieses, was ich auch schon angesprochen habe, mit dem Entwicklungsaufwand doch immer schon eine große Rolle spielt. Und ich glaube, dass schon im Hinterkopf ist dann, dass man den Spielern nicht so viel Spiel wegnehmen will, weil wenn dann wirklich schon viel fehlt und du dann wirklich ein Ende kriegst oder sowas, ja, wirklich gar kein schönes Ende ist und du da dich dann so fühlst, ja, okay, das war's jetzt, das war ja irgendwie kacke so, dann ist es doch auch nicht schön.
Nee, und deswegen glaube ich, ich weiß nicht, ob man darauf hingewiesen wird, wenn man dieses Ende zufällig erspielt, aber es ist möglich und das finde ich immer, ich finde es immer lustig.
Ja.
Genau wie, es gibt eine Stelle in dem Spiel, die hast du gespielt, wo ich durch Internetfunk mitbekommen habe, dass es eine Stelle ist, wo viele Leute das Spiel aufgehört haben.
Okay.
Und zwar soll es, denn ich kenne diesen Kampf tatsächlich nicht, quasi eine Horrorsequenz geben, wo man von einem Roboter flieht.
Ach so, ja, die ist mega scheiße.
Ich habe mir sagen lassen, dass die mega scheiße ist und ich habe das Spiel durchgespielt und habe mich gefragt, wann kommt denn diese Roboter-Sequenz?
Ja, das ist, wenn man sich eine Entscheidung trifft bei Phantom Liberty, gibt es eine relativ große, ob man sich für Songbird oder gegen Songbird entscheidet, was die Hackerin der Präsidentin ist, die da eine sehr große Rolle spielt und ja eigentlich so der Main Character ist, dann wie sich rausstellt. So ein bisschen. Und ja, wenn man sich halt gegen sie stellt, was ich gemacht habe, dann kommt am Ende, landet man in so einem Labor, wo man von diesem Roboter verfolgt wird und man sich verstecken muss. Und diese Stealth-Sequenz sind halt erzwungen, weil der ist killt einen mit einem Schlag. Man kann nichts machen gegen den.
Das hört sich für mich nach dem puren Horror an. Ich hasse so eine Sequenz.
Ja, das ist auch wirklich nicht gut gemacht. Also man darf sich das nicht vorstellen wie bei Alien Isolation oder so, sondern es ist einfach nur Kacke. Ja.
Ja, und ich habe das nie gesehen. Schade.
Ja, ich musste irgendwie auch eine Stelle 5-mal machen oder so, weil sich das so komisch angefühlt hat und ich wirklich nicht wusste, wie ich da vorgehen soll. Und nachher habe ich es dann auch, glaube ich, nur durch Glück irgendwie hingekriegt. Mhm. Weil sonst, wenn du so gezwungene Stealth-Passagen einbaust, hast du ja sonst eigentlich immer relativ gut vorgefertigte Wege und so, dass du auch relativ easy weißt als Spieler, ja, da kann ich lang und dann sieht er mich nicht. Da war es dann aber wirklich so plötzlich, du musst dann was machen im Raum und dann kommt einfach dieses Vieh und du kannst gar nichts machen. Und dann, ich habe es auch nur geschafft, durch ganz schnell wegrennen wieder und dann irgendwo ganz komisch verstecken und dann abwarten, dass der abhaut. Das fand ich so strange, ja. War es wirklich nicht toll.
Also es soll wohl, was ich gelesen habe, auch gar nicht so richtig zum restlichen Ton des Spiels gepasst haben. Und,
nee, fand ich auch. Also es hat sich auch einfach unnötig angefühlt.
Hat's und auch da nicht hatte gebraucht. Ich halt einfach voll Glück, dass ich das nicht machen musste.
Ja, offensichtlich, ja. Und nichtsdestotrotz würde ich noch gerne über meine Lieblingsstelle von dem Add-on reden, nämlich über dieses Konzert, was man sich anhören kann. Oder ein ganzes Konzert ist es ja nicht, ist es eigentlich nur ein Song.
Das ist so herrlich, ja genau. Es ist vielleicht, ich finde die Story von, wir haben eben die Story vom Hauptspiel auch nur relativ grob durchrissen, doch die ist aber auch sehr einfach abbildbar, grob. Die Story von Phantom Liberty, ich würde sie als sehr komplex bezeichnen, weil die Charaktere ständig im Bundle sind und was du von ihnen hältst.
Genau, und es hat halt auch noch so einen Agenten-James-Bond-Einschlag.
Das ist eine sehr starke Inspiration gewesen.
Die Charaktere kennen sich alle von früher und haben schon viel zusammen erlebt und du erfährst dann die Hintergrundgeschichte. Zum Beispiel einer der Hauptcharaktere ist auch Idris Elba. Ich weiß jetzt nicht, Reed heißt der, glaube ich, oder?
Ja, der hat so einen coolen Vornamen. Nicht Remus, sondern Solomon Reed.
Ja, genau. Und die Charaktere sind schon echt cool. Und Songbird ist auch ein richtig toller Charakter, finde ich.
Also wirklich,
wenn man die zum ersten Mal trifft und dann so von hinten an die Rand tritt und man sieht nur, dieses Kleid, was sie anhat, ist nur komplett über diesem Exoskelett, weil sie eigentlich schon zu drei Vierteln nur noch aus Metall und irgendwelchen, weiß ich nicht, Schaltkreisen und so besteht, schon ziemlich cool.
Genau, das ist ein Schockmoment im Spiel, weil man sieht sie vorher als Phantom ist nicht richtig,
so als Hologramm.
Als Hologramm, genau.
Cyberspace-mäßig, ja.
Genau, sieht man sie und da ist sie halt noch nicht so. Und es wird auch angesprochen vom Spieler.
Du siehst ja gar nicht so aus. Kann man ansprechen.
Achso, ich hab's angesprochen. Ja. Und dann kommt halt, es ist eine sehr traurige Geschichte mit dieser Somi, wie sie da genannt wird.
Ja, genau, es ist alles, also sehr, sehr tragische Charaktere.
Ja, genau.
Und echt,
und alle.
Ja, und das ist echt cool inszeniert und also hat mir echt alles nochmal besser gefallen als im Hauptspiel und auch als die meisten Charaktere im Hauptspiel. Das ist echt nochmal. Hier finde ich aber auch wieder, mir gefällt dieses ganze Kompakte da alles viel, viel besser.
Ja. Das ist knackig, das ist ein Paukenschlag nach dem anderen.
Ja.
Das ist schon sehr gut gemacht. Aber bevor du gleich von dem Konzert erzählen kannst, was ich auch sehr geil fand, es ist ganz, die haben sich ganz fest auf die Fahne geschrieben und auch da kann man das kritisieren, wenn man will, muss man aber nicht, weil es so selten gemacht wird. Es ist sehr viel grau. Es ist nichts gut und böse. Es ist sehr, sehr viel grau. Jeder dieser Charaktere hat auch Dreck am Stecken, aber jeder dieser Charaktere hat auch ein ehrbares Ziel. Und du kannst entweder das gut oder schlecht finden. Deswegen ist auch die Entscheidung gar nicht so einfach, auf welche Seite du dich schlägst. Weil alle irgendwie gute Argumente haben, aber auch schlechte Argumente. Und das fand ich da so geil. Und ja, man muss dann wirklich seinen eigenen Präferenzen, auf die muss man hören. Und dann schauen, wem man eben da vertraut oder eben auch nicht.
Ja, es ist ja manchmal nicht nur eine eigene Präferenz, es ist manchmal auch einfach nur eine Bauchentscheidung, weil du kannst einfach manchmal gar nicht so sagen, hey, das eine ist jetzt richtig und das ist falsch. Wie du schon sagst, es sind halt alles Grauzonen.
Also genau, ja. es ist nicht Mass Effect, auch wenn ich Mass Effect über alles liebe. Es ist nicht die rote Option und die blaue Option. Es ist einfach eine von mehreren Optionen und du kannst sogar Pech da drin haben.
Genau, wobei ich auch sagen muss, dass ich manchmal das Gefühl habe, das wird ja jetzt immer auch schon als Verkaufsargument oder als Werbeargument genutzt von vielen Spielen. Von wegen, wir haben hier keine Schwarz-Weiß-Entscheidung oder keine Schwarz-Weiß-Charaktere, sondern es ist halt alles Grauzone. Ne?
Ja.
Und manchmal fühlt sich das ein bisschen erzwungen an, muss ich gestehen. Und ich hatte hier dann auch schon das Gefühl, gerade bei diesen, im Hauptspiel ging's, aber gerade bei den kleineren Nebenmissionen, wo du dann auch die Entscheidung treffen musst, ich gedacht, ja, muss ich jetzt mich hier auch noch entscheiden? Keine Ahnung. Ich fand es dann immer alles auch ein bisschen unnötig. Hat sich schon fast so angefühlt, so wie Decision Fatigue, falls du den Begriff kennst.
Ja.
So,
ja,
dass
ja,
man
ja.
einfach irgendwann so entscheidungsmüde ist und sich denkt,
irgendwas
es drückt. Ist doch eh alles scheißegal,
ja.
so
das also, Motto. Ich muss dazu so wieder sagen, ich war auch von Phantom Liberty, war ich ja richtig eingenommen. Ich habe das, also ich war richtig drin in der Welt. Ich habe den Charakteren zugehört, ich habe auch so viel wie möglich mit denen so agiert. Ne? Und um diese Tragweite von dieser Grauzone, weil tatsächlich, finde ich, hat das CD Projekt geschafft, dass es da funktioniert. Das ist nicht nur ein Werbeclaim. Ohne jetzt das ganze Ende vorwegzunehmen, ich wusste zum Beispiel, dass mich So-Me belogen hat und dass die nicht die besten Interessen für mich hatte, hab mich aber trotzdem auf ihre Seite gestellt. So. Weil ich halt finde, dass das Gesamtbild dann richtig war. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Also das ist auch typisch Agentenfilmmäßig, also es lehnt sich, wie gesagt, sehr stark am Agentengenre an. Du kannst eigentlich keinem vertrauen und alle haben noch eine Hintertür irgendwie offen, ne?
Ja, genau.
Und ich fand das einfach schön. Also
ich auch inszenatorisch und so. Ich weiß auch nicht, ob das ein Trailer war oder so, oder irgendwie das Intro ist, da kommt auch so megamäßige James-Bond-Mucke oder im Outro, keine Ahnung.
Dicker, das ist mir persönlich ganz wichtig. Ich hatte ein sehr emotionales Ende und es hat funktioniert, Jan. Es hat mich auch tatsächlich sehr emotional gekriegt. Also mich hat das bewegt, so, ne, was da passiert ist bei meinem Ende. Und dann kam dieses Lied, Jan. Und ich liebe das, das ist so geil. Das ist auch sofort auf meine Spotify-Playlist gelandet. Und ich bin normalerweise gar kein großer Freund von so James-Bond-Mucke, muss man mal dazu sagen. Und das ist eindeutig eine Hommage an
ja, so natürlich James-Bond-Musik. Ist das alles, keine Frage. Das ist quasi so das Ding. Also ganz ehrlich, es war ja immer vorher so das Gespräch, wer ist der nächste James Bond? Und du hast immer gehört, Idris Elba ist im Gespräch. Als britischer Schauspieler und so, aber viele haben halt schon immer gesagt, ja, nee, der ist zu alt und keine Ahnung. Und da, also 100% haben sie sich bei CD Projekt gedacht, einfach, ja, wir fragen den jetzt einfach und machen unsere eigene James Bond Story mit dem. Hundertprozentig, genau. Oder?
Ja, genau. Ja. Das wird's sein. Also das ist naheliegender und auch wieder, der macht auch seine Sache wieder sehr, sehr krass. Also eine sehr, sehr gute Performance, die er da hinlegt. Alles glaubwürdig darstellen kann. Naja, und diesen Moment nochmal, dann kam diese Musik und da war ich so richtig gefangen und ich habe so gedacht, wow, das war wirklich krass, was ich hier gerade gesehen habe, was hier passiert ist.
Ja, bei dir war es dann natürlich so, dass Reed irgendwas Schlimmes passiert ist auch, ne?
Ich bin passiert.
Ach so, okay. Ja, weil bei mir ist dann Songbird natürlich, die hat nicht überlebt. Und das war dann auch ziemlich emotional. Man landet dann halt da am Ende in diesem Labor, wo sie sich dann irgendwie anschließt oder so.
Okay. Mein Ende, das ist wirklich, weil man möchte, also dieser Solomon Reed ist bei mir, um da vielleicht kurz drauf einzugehen, der weiß auch, dass man Songbird retten muss, ich versuche sie auf den Mond zu bringen, so, das ist meine Situation gewesen, zu so einer Raumfähre, und dann stellt er sich noch zum Schluss in unseren Weg, und man will ihn nicht umbringen, aber es gibt nur die Option, also du, du kannst nicht. Um voranzukommen, musst du an ihn vorbei oder du gibst halt auf und das wäre auch ein Ende gewesen. Schlechtes Ende, meine ich. Und alle Charaktere waren sich da bewusst, ey, wir machen das gerade alle nicht gern. Und es gibt sogar, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, nachdem der Abspann durch ist, gibt es bei mir noch eine Mission mit Alex, der Partnerin von
Okay, Zorn. Ja, nee, die wurde bei mir getötet von dem Crime-Boss.
Ach so.
Wenn man das Gebäude da infiltriert und sich gegen Songbird entscheidet, ist sie noch oben im Raum mit ihm und dann erschießt er sie.
Ah, krass. Nee, die taucht bei mir also im Nachhinein noch auf und sagt dann, und auch da wieder, diese Spannung ist im Raum, weil die weiß, du hast Soul umgebracht, aber du wolltest das ja auch nicht. Und das ist ihr aber sehr wichtig. Das war ja ihr bester Kumpel, so in Anführungszeichen.
Ja.
Und dann hieß es dann so, ja, was hast du jetzt für Pläne? Ja, ich habe den Auftrag, dich umzubringen. Und dann machen die es aber nicht und gehen einfach ihrer Wege. Und das, also, wow. Ich fand es einfach krass.
Ja, ich auch. Also, ich fand das auch total geil. Das schwebt halt auch die ganze Zeit damit. Das war bei mir auch so von wegen, wir machen das hier alle überhaupt nicht gerne. Aber wir müssen uns jetzt halt gegen Songbird stellen, quasi, weil es führt keinen Weg drumherum, so. Mhm. Ne? Ja, das ist schon ziemlich cool inszeniert, egal wie man sich entscheidet. Also ohne das andere jetzt genau zu kennen natürlich.
Ja, genau.
Es gab, das hat mir schon richtig, sehr, sehr gut gefallen.
So einen richtig starken Moment, weil Songbird hat einem dann versprochen, ey, du bekommst mit auf den Mond und dann können sie hier dein Konstrukt heilen und
mich
können
sie auch heilen. Genau, ja.
Und dann sitzt man halt mit ihr in der Bahn und dann gesteht sie halt, ja, ehrlich gesagt, es kann nur einer geheilt werden. Und dann kann man halt so sagen, ja, das war mir schon irgendwie klar, ich habe da was gemerkt, aber dann wärst wenigstens du so geheilt. So, und das fand ich schon sehr, also das war schon sehr, sehr krass. Das war für mich schon sehr gut geschrieben.
Ja, also für mich kam das halt auch vorher schon so durch. Deswegen habe ich mich auch so entschieden.
Dann ich hab die Gast.
Ja, nein, aber weil es auch schon so durchkam, von wegen, dass sie dich belügt. Genau. Und deswegen habe ich mich dann auch gegen sie entschieden. Aber ja, ich wollte ja eigentlich das mit dem Konzert noch sagen, weil das so eine tolle Szene ist. Man infiltriert nämlich einmal das Hauptgebäude, beziehungsweise so eine Party von diesem, ja, ich weiß seinen Namen gar nicht mehr, wie der heißt, der Chef von dieser paramilitärischen Organisation.
Ernst? Nee, aber der hat so einen deutschen.
Ich glaube auch, ja.
Ach, ich wusste es neulich noch.
Naja, ist auch nicht so wichtig. Ja. Auf jeden Fall trifft man dann Songbird da und so weiter. Und dann wird da so eine weiß den Namen der Künstlerin leider nicht. Die kann man dann noch an der Bar treffen danach dem Konzert. Die tritt dann da auf und das ist so ein super sphärisches Konzert.
Ja, die macht Streampop, ne? Ist auch eine echte Künstlerin tatsächlich.
Echt? Okay.
Ich meine ja.
Ja gut, macht ja auch Sinn irgendwie, ne? Ja. Mhm. Auf jeden Fall super cool inszeniert mit den Effekten und so. Und du kannst dir halt den ganzen Song dann da anhören.
Das ist eine richtig gute Performance dort. Und ja, du kannst dich da frei im Raum bewegen. Gemacht,
ja. Und du kannst dir das dann nachher auch noch irgendwie angucken.
Du kriegst dann Braindance.
Ja, genau.
Braindance sind die eben schon vor langer Zeit angesprochenen Kassetten, wo man Sachen aus der Ego-Perspektive erleben kann.
Ja.
Was in der Welt auch ziemlich pervers benutzt wird.
Ja, genau. Ja.
Also Hansen, Henrik, heißt der irgendwie. Hansen?
Ja, Hansen.
Jörg
Kurt Hansen? Kurt Hansen.
Okay. Kurt, nicht Jörg.
Nicht Jörg, nein.
Wir haben jetzt schon, also wie gesagt, es ist sehr schwierig, über die Story da zu sprechen. Wir nehmen uns auch gar nicht vor, da jetzt genau die Handlung wiederzugeben.
Spielt auch nicht so eine große Rolle.
Also spielt man es lieber selber, aber man trifft auch die Präsidentin der neuen Vereinigten Staaten.
Ja, das ist sowieso nochmal, finde ich, ganz interessant, was so dieses Konstrukt der Welt so ein bisschen dann auch nochmal verdeutlicht, dass das ja wirklich einfach ja die NUSA, die New USA, ja, sind genau. Dann ja einfach nur ein Gegenpart zu quasi diesen Arasaka-Konzern und welches dann halt noch gibt. Es gibt ja noch diese andere Militech oder wie die heißen.
Ja, genau.
Gibt es ja, auch genau. Noch. Und da ist quasi der Staat dann auch nur noch so ein Unternehmen. Sozusagen.
Und es ist auch
schon ganz interessant, es gibt der Welt noch ein bisschen mehr Fleisch, finde ich ganz cool.
Es gibt ja auch eine richtig krasse Cyberpunk-Lore und da ist es ja so, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, huh? Night City gehört nicht zu den New USA und die wollen so eine Enklave sein, wo halt
ja, das wird auch so ein bisschen erzählt, ja.
Dieser freie, da geht es natürlich auch viel um Kapitalismus, aber dieser freie Handel und es gibt dort weniger Gesetze als in den New USA und das ist wohl auch teilweise, im Flughafen sieht man das, auf so einem Bombenkrater entstanden, weil es halt ein Civil War gab irgendwie vorher.
Ah, krass. Okay, ja, das wusste ich gar nicht mehr.
Es gibt da halt dieses Cyberpunk-Lore, wie gesagt, geht halt weit zurück, ne?
Es gibt da sehr viel Lore. Sowieso gibt es sehr viele Sachen, wo man sich noch reinlesen kann und so.
Ja.
Sehr viele Textdokumente und allen Kram. Also wenn man da richtig drin versinken will, kann man das auf jeden Fall. Aber man kann es halt auch ein bisschen entspannter spielen, wenn man das so möchte. Ne?
Ja.
Hendrik, genau. Was würdest du sagen im Endeffekt? Cyberpunk auf jeden Fall ein geiles Ding für dich, ne? Also dieser Wandel, das.
Oh, du sagst das so. Es mag vielleicht sogar Teil davon sein, dass es bei mir wirklich die 180-Grad-Kehrtwende gemacht hat. Aber ich war ja so begeistert und ich habe tatsächlich, ehrlich gesagt, ich habe noch ein paar Quests vor mir, was das Hauptspiel angeht. Also meine größte Zeit habe ich fast mit der Erweiterung verbracht. Und das ist eins der ganz großen Spiele für mich tatsächlich geworden.
Ja, krass. Finde ich cool. Ja, für mich ist es auf jeden Fall auch ein gutes Spiel, aber nicht so auf dem Podest, wo du es hinstellst. Mir hat es großen Spaß gemacht. Aber es leidet für mich auch viel unter dem Open-World-Ding zusätzlich wieder. Dass es einfach alles ein bisschen überladen ist, was das Thema angeht. Mhm. Mir hat, wie gesagt, die Story und so alles großen Spaß gemacht. Das Drumherum hätte ich nicht so sehr gebraucht, aber nichtsdestotrotz ist das ein cooles Ding, auf jeden Fall. Genau.
Du kannst natürlich auch das dementsprechend spielen, ne? Oder hast du dann das Gefühl, du verpasst zu viel, wenn du jetzt...
Ja, das Gefühl habe ich. Ich habe dann schon immer das Gefühl, dass die Spiele einen dann auch dazu bewegen wollen, den restlichen Kram zu machen, du dann auch eben Sachen da reinpacken, die du nicht verpassen willst. Und dann hast du wieder das Problem. Und wie du schon sagst, dann fehlen dir nachher Sachen, die dann in die Hauptstory mit reinspielen. Und dann fühlst du dich irgendwie benachteiligt, kannst kein zufriedenstellendes Ende haben oder so. Und das finde ich dann alles schon wieder ein bisschen doof. Genau. Nichtsdestotrotz sind einige von den Nebenmissionen auch echt cool mit den Charakteren. Wenn du hattest ja vorhin, glaube ich, auch schon Pan Am und da die Nomads erwähnt. Da gibt es noch eine ganze Storyline, die du mit denen machen kannst, neben der Hauptstory her. Ist alles ziemlich cool gemacht, also von daher.
Also eins der coolsten Enden soll auch sein, dass man sich mit dieser El Alucardo oder Bande da, dass man einfach sich auf ein Bike setzt und den Sonnenuntergang entgegenfährt.
Ja,
wirklich. Okay. Ist so.
Ja.
Ich habe schon bei The Witcher, wir haben uns schon im Vorfeld einmal ganz kurz darüber unterhalten, ich habe einen Kritikpunkt bei diesen Spielen, der eigentlich ein Non-Kritikpunkt ist, wenn man so will. Ich habe eben von meinem Ende erzählt und mein Ende lässt es eigentlich zu des Hauptspiels, dass ich einfach weiterspielen kann. Weil es vergehen natürlich keine 6 Monate in der Spielwelt und ich werde dann niemals sterben. Ich könnte also einfach weiterspielen.
Ja.
Leider ist es so, dass genau schon wie bei The Witcher, das Problem hatte ich da auch, dass ich gerne ja noch Nebenquests machen will, die ich jetzt verpasst hatte. Aber dazu muss ich eben Spielstand spielen, der vor der letzten Mission spielt. Das heißt, alle Aktionen dort haben gar keine Auswirkung wirklich. Ist ein Spiel in der Größe verzeihbar, weil die das nicht alles ummüllen können. Tatsächlich ist es aber in dem DLC so, bei Phantom Liberty, dass das gezwungenermaßen funktionieren muss, weil du das zwischendrin spielst. Mhm. Und tatsächlich in Dogtown selber verändert sich tatsächlich auch viel. Es kommen dann nicht mehr die gleichen Durchsagen von Kurt Hansen, weil Kurt Hansen überlebt es vielleicht nicht. Und all so ein Kram. Und die Leute reagieren da auf die Sachen, die da halt passiert sind. Und das finde ich schon geil. Also
ja, ist es auf jeden Fall. Also das ist natürlich auch immer so designtechnisch entscheidend, ob du dann danach weiterspielen kannst oder nicht. Wie gesagt, bei Phantom Liberty ist es, glaube ich, auch noch ein bisschen einfacher, weil es ein bisschen kleiner und kompakter ist alles.
Genau.
Beim Hauptspiel ist es natürlich so, wie gesagt, bei mir.
Es gibt auch halt sehr viele Optionen, wo man einfach tot ist.
Ja, ist halt Rogue dann gestorben oder du stirbst, irgendwelche anderen Charaktere sterben und dann fehlt dir halt zwangsläufig dann was vom Spiel, wenn du dann halt weiterspielen könntest. Deswegen finde ich es jetzt nicht so schlimm und es würde dann halt vielleicht zulasten des emotionalen Endes gehen, wenn du alles darauf auslegen müsstest, dass es danach weitergehen muss. Ja.
Ja.
Deswegen verstehe ich das schon.
In meinem Headcanon funktioniert das ja.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist die Hauptsache.
Ich weiß aber noch, wie ich bei, wie heißt nochmal dieses Gebiet in Witcher 3, wo man sich größtenteils dort aufhält?
Novigrad heißt es so?
Ja, Novigrad ist die Stadt, ne? Ist der Stadtbezirk nur, ne? Na, ich war auf jeden Fall, wo ich bin da rumgeritten und das bieten sie dir auch irgendwie an, dass du dann das Spiel durchgespielt hast und du kannst noch den Rest machen. Da gibt es dann so einen Sonderspielstand und ich habe dann halt zumindest erhofft, das erzähle ich dir immer wieder, ist völliger Blödsinn. Ich habe aber zumindest gehofft, dass da irgendwie andere Banner hängen. Dann, weißt du?
Ja, ja. Dass
die neue Weltordnung sozusagen durchgesetzt wird.
Ja, aber ich sag mal so, bevor es dann irgendwie billig ist, dann lass es lieber ganz, ja.
Es hätten von mir aus die gleichen Außenposten sein dürfen, aber die Flaggen sind anders.
Ja. Na gut, ich glaube, das beendet unsere Cyberpunk-Elode hier. Also es war ja wirklich, wirklich schön, da mal drüber zu sprechen, so im Detail. Ich finde, das ist auch ein Spiel, was es hergibt mit der Historie und so. Auf jeden Fall besprechenswert und hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht.
Genau. Und man kann auch sagen, wir haben natürlich auch einige Sachen jetzt überhaupt gar nicht erwähnt. Es gibt, ich denke an die Casino-Zwillinge und
ja, klar, es gibt viele Sachen auch von den Nebencharakteren, was wir jetzt nicht erwähnt haben. Aber ich denke, man kann auch nicht alles bei so einem Spiel besprechen, was man vielleicht 150 Stunden spielt. Das ist einfach unmöglich. Ja. Ich im Groben und Ganzen finde ich das eigentlich schon ziemlich gut, was wir hier besprochen haben. Und
wir finden es gut.
Also, mir macht's Spaß.
Ja.
Ja, genau. Deswegen würde ich sagen, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Vielleicht habt ihr Lust, Cyberpunk jetzt auch noch mal reinzuwerfen und noch mal zu zocken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Oder sagt, oh nee, diese Kacke, damit kann ich nichts anfangen. Was ich mir nicht vorstellen kann, ehrlich gesagt, weil das Spiel hat, glaube ich, für fast jeden ein bisschen was zu bieten. Ich glaube, es ist schwieriger, wenn man jetzt gar nichts mit Shootern oder so anfangen kann. Man kann natürlich auch stealthen, aber ich glaube, wer Ego-Perspektive und Ego-Shooter-Mechaniken nicht so gerne mag, ist da vielleicht an der falschen Adresse, weil im Kern ist es dann eben doch noch ein Shooter, würde ich sagen, mit Rollenspiel-Einschlag als jetzt ein rein rassiges Rollenspiel, würde ich zumindest sagen.
Genau, hat das Spiel aber auch gut getan, dass die Shooter-Mechanik gut funktioniert hat.
Ja, das ist vielleicht noch ganz, ganz gut, das zu sagen. Da haben wir über Gameplay gar nicht drüber gesprochen.
Man schießt doch manchmal.
Ja, nein, das Ballern macht richtig Bock. Das ist richtig gut gemacht.
Und es ist keine Selbstverständlichkeit bei so großen Rollenspielen.
Genau, genau. Ja. Nicht umsonst hatten ja bei Starfield so viele Angst davor. Ich weiß jetzt nicht, wie gut es wirklich ist, aber es soll ja nicht so schlecht sein, wie man befürchtet hat.
Ja.
Aber naja, in diesem Sinne beenden wir diesen Podcast an dieser Stelle und hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Patiently Gaming. Hendrik, dein Einsatz.
Bis bald! Bis bald, Chooms.
Good morning, Night City. Yesterday's body count lottery rounded out to a solid and sturdy 30.